Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Frohe Ostern erstmal an alle. Und weil der NFL-Draft vor der Tür steht, machen wir quasi NFL-Draft-Sondersendung. Und ich freue mich, dass ich gemeinsam mit Daniel und mit Patrick auf die Stars des NFL-Drafts gucken kann. Moin erstmal. Ihr sitzt beide in Hamburg, richtig? Gerade?
Moin, ganz genau. Wir sitzen beide in Hamburg, natürlich in unterschiedlichen Haushalten, pandemiegerecht. Heute mal direkt sozusagen bei uns aus dem Homeoffice.
Es ist ganz witzig. Ich kenne die Ankündigung Daniel und Patrick eigentlich nur von mir und meinem Bruder und das war immer ziemlich unheilvoll. Das ist das erste Mal seit langem, dass das so läuft. Das ist ganz schön.
Vielleicht, wer weiß, was hier heute passiert noch.
Deswegen sitzen wir extra auch räumlich separiert, Daniel.
Das habe ich nicht schlagen können, finde ich sehr gut. Dann, ich sage schon mal Prost, Cem. Vielen Dank an Köpi. Cheers. Für die Verpflegung. Ach ja, komm, alle gesund mit Wasser. Weil ihr habt auch alle gefastet bestimmt bis gestern.
Total, so deswegen nicht so bleich.
Ja. Naja, gut.
Ich komm gerade aus dem Familienessen und sozusagen hier nach Hause wieder zurück. Von daher natürlich vorher getestet, aber es reicht erstmal ganz gut mit Wasser. Den Wein gab es vorhin.
Wein gab es vorhin, sehr gut. Naja gut, ich trinke weiter. Es hilft ja alles nichts. Weil wir aber sonst auch keine großen Themen haben, in und out, ich glaube, das ergibt sich alles auch, würde ich sagen, dass wir mehr oder weniger direkt rein starten in unsere Stars, NFL Draft Stars. Und wir haben uns gedacht, wir sortieren das so ein bisschen vor nach den Positionen, also den Position Groups und picken uns da halt immer so die vermeintlichen Stars raus. Wer sind die, die in ihrer Position am frühesten weggehen? Wie früh können die weggehen? Warum gehen sie so früh weg? Warum sind sie so stark? Oder wo haben sie vielleicht doch noch ein bisschen Spielraum? Wo müssen sie sich verbessern auf NFL-Level? Darauf wollen wir mal ein bisschen schauen. Und da ist natürlich das spannendste Thema, sind natürlich die Quarterbacks, worüber alle sprechen. Nicht erst seit dem Trade der 49ers an Platz 3, sondern ja auch schon vorher mit Trevor Lawrence und wie sie alle heißen. Und jetzt, also es gibt ja wirklich zum ersten Mal seit Ewigkeiten, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, nicht nur 5 Quarterbacks in der ersten Runde gedraftet werden, sondern gegebenenfalls 5 Quarterbacks in den ersten 10. Je nachdem, wie das Board dann fällt. Aber ganz unrealistisch ist das tatsächlich nicht. Und erste Frage mal vorweg an euch beide. Wäre es eurer Meinung nach gerechtfertigt, wenn 5 Quarterbacks, also die vermeintlichen Namen, die im Raum immer schwirren, sind Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, Trey Lance und Mac Jones. Und wenn die 5 alle innerhalb der Top 10 weggehen würden, wäre das gerechtfertigt, eurer Meinung nach?
Ich fang mal an, Patrick. Dann ergänzt du gerne nochmal. Für mich ist es immer eine Frage der Needs. Und wir haben eben eine total Quarterback-dominierte Liga auf der einen Seite. Wir haben auf der anderen Seite einen wirklichen Need bei ganz, ganz vielen Teams. Also ich merke, wir haben eben eine bestimmte Generation an Quarterbacks, die gerade mehr oder weniger retired. Drew Brees auf der einen Seite, aber auch noch ein paar andere gute Quarterbacks, die jetzt in ihren letzten Jahren sind, wo man sagt, Mitte 30, muss man irgendwie gucken, wie es weitergeht. Sogar die Packers haben im letzten Jahr angefangen, einen neuen Quarterback auszuschauen nach dem Nachfolger für Rodgers. Und ich glaube, da haben wir eben eine sehr, sehr große Situation an Teams, die einen Need haben. Und dann, verglichen zu den letzten Jahren, dieses Jahr einfach wirklich in der Breite, wirklich viel Talent, das funktionieren kann. Wir haben einen, ich glaube, die Amerikaner sagen mal Generational Talent dabei, Trevor Lawrence, der schon alles mitbringt. Also es sind immer diese Top 4 Sachen, die man haben muss. Die richtige Größe. Wir haben letztes Jahr sehr viel über die Hand geredet. Auch die ist in Ordnung bei Trevor Lawrence. Wir haben die Athletik. Der kann eben auch mal laufen. Der kann aus der Pocket rausgehen. Wir haben das mentale Thema von Awareness und Erfahrung. Wie reagiert er mit Situationen? Was sieht er? Und wir haben einen Arm, der brutal ist. So, und das zusammen, glaube ich, auf jeden Fall seit der Sean Watson nicht mehr in der Kombination. Ich finde, der hat was Ähnliches. Trevor Lawrence ist vielleicht sogar noch ein Tick besser, aber das ist schon einfach sensationell. Und ich glaube, den muss man einzeln schon mal sehen und dann eben noch vier weitere sehr, sehr gute Quarterbacks, die es die Chance haben, sehr positiv in der NFL anzukommen.
Also das ist der Punkt, der ganz wichtig ist. Ne? Also über Mac Jones werden wahrscheinlich auch im Hinblick auf den 49ers-Trade nochmal genauer sprechen jetzt gleich, aber fast alle Leute, die so ein Draftboard machen und Big Board machen, sind sich ziemlich einig darüber, dass mindestens vier von diesen fünf, die da auch Top Ten gehen können, Potenzial haben oder all die Sachen mitbringen, die man in der ersten Runde auch für Top 15 braucht. Und das ist halt extrem selten. Also egal wie Quarterback needy die Liga am Ende des Tages ist und wie viele Teams da jetzt auch irgendwie direkt was brauchen, das ist schon eine ausnehmend gute Klasse, die da irgendwie aus dem College hochkommt. Und Daniel sagt es gerade, da gab es ja auch ein bisschen Gewürfel in den letzten Wochen. Wenn wir vor 2 Monaten drauf geguckt haben oder vor 2,5 Monaten, als die College-Saison zu Ende gegangen sind, da ging es um Trevor Lawrence und Justin Fields. Jetzt ist Zach Wilson dabei. Unheimlich interessant. Auch für mich als Jets-Fan. Jetzt ist aufgrund der Gewohnheiten oder der Geflogenheit in San Francisco auf einmal Mac Jones vorne mit drin, weil die 49ers nach oben getradet sind. Das sind alles so Sachen mit Trey Lance, jemand, der unter Umständen noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat, wenn man dann auf ein Team guckt wie die Atlanta Falcons, die noch ein Jahr mindestens Matt Ryan verlängert haben in dem Konstrukt, das sie da haben, aber eben auch für die 49ers, die unter Umständen oder die gesagt, nicht unter Umständen, sondern die gesagt haben, dass sie einfach Jimmy Garoppolo auch auf jeden Fall noch ein Jahr behalten. Und dahinter dann aber auch irgendwie die Teams mit den Panthers und den Broncos auf 8 und 9, die definitiv auch irgendwie mit den Hufen scharen, ob da noch was für sie abfällt am Ende der Top 10, so irrwitzig das auch klingt.
Ja, vielleicht können wir gleich einsteigen, weil ich tatsächlich auch zu dem 49ers-Trade ja noch gar nicht richtig meinen Senf dazugeben konnte. Mir brennt es unter den Fingernägeln quasi. Hatte auch schon Diskussionen mit dem NEG, also mit dem deutschen Chapter von den 49ers-Fans in Deutschland. Und weil ich einfach gesagt habe, dass der Trade nach vorne war teuer. Also ich habe nicht gesagt, dass ich das scheiße finde oder dass ich sage, es ist zu teuer, hätte man nicht machen sollen, sondern es ist einfach ein Trade gewesen, der teuer war. Und meiner Meinung nach berechtigterweise teuer, aber man darf das auch nicht abtun. Ich meine, die haben 3 First-Round-Picks dafür gegeben, dann kam wieder, es sind netto nur 2, weil man ein Jahr wieder gekriegt hat, aber auch wenn, dann wurde auch der Trade von Jamal Adams letztes Jahr von den Seahawks angeführt, die 2 First-Rounder abgegeben haben. Genau, aber auch die kriegen ja einen Spieler wieder, der auch ein First-Rounder war. Also kannst du was du zurückgibst, auch nicht einfach abziehen, sondern muss ja. Du kriegst etwas und das hat es gekostet. Es hat halt 3 First-Rounder und einen Third-Round-Pick gekostet. Was teuer ist, finde ich, für 9 Spots nach vorne zu rücken. Andererseits haben die 49ers halt gesagt, wir haben mindestens 2 Leute nach Trevor Lawrence, die uns so gut gefallen, dass wir die Zukunft unserer Franchise in deren Hände legen wollen oder uns das zumindest sehr, sehr gut vorstellen können, dass wir das tun können. Und haben dann den Trigger gepullt quasi und haben gesagt, ja, die First-Round-Picks nächstes Jahr sind schön und gut, aber wenn wir unseren Quarterback haben, dann sind die First-Round-Picks auch nur noch bedingt wichtig, weil unser Team gerade aktuell so stark ist, dass wir mit einem Top-Quarterback immer um den Super Bowl mitspielen wollen und können. Was auch nicht völlig unberechtigt ist, wenn man sieht, wie es den Chiefs ergangen ist nach dem Draft von Mahomes oder auch, jetzt mal abgesehen von der ganzen Diskussion gerade um Deshaun Watson rum, weil du ihn vorhin auch schon angesprochen hattest, Daniel, ist natürlich auch ein generational Quarterback-Talent, der die Texans in die Playoffs geführt hat, eigentlich die ganze Zeit bis aufs letzte Jahr halt. Und von daher bin ich mit dem Trade erstmal völlig okay. Wäre aber, um das vorwegzunehmen, nicht okay mit dem Trade, wenn sie tatsächlich Mac Jones draften würden, weil ich einfach der Meinung bin, dass du für den nicht so weit nach vorne hättest gehen müssen, weil ich niemanden sehe, der jetzt so heiß ist auf Mac Jones und auch nicht, dass irgendwie der Hype so groß ist um ihn und ich verstehe auch nicht, warum er so groß sein sollte, weil der hat zwar eine sensationelle Saison gespielt, die Saison war so gut wie von jedem Quarterback, also kannst du fast jede Quarterback-Saison dagegen stellen. Von den Zahlen ist absurd, was der gespielt hat. Aber man muss auch mal gucken, was der für ein Team hat. Der hätte ein Team, das hätte wahrscheinlich in der NFL spielen können. Der hätte, gegebenenfalls würden die Texans schlagen jetzt. Und von daher ist es, finde ich, beim College Football muss man immer sehen. Also er hatte eine starke O-Line und er hatte Waffen ohne Ende. Kommen wir auch noch hin. Aber das Mac Jones, die Upside ist mir irgendwie nicht groß genug im Vergleich zu den anderen Quarterbacks.
Das ist ein bisschen der Tour-Vergleich, der da so ein bisschen ganz wichtig ist, weil im letzten Saison Alabama mit der gleichen Team Tour hat unglaubliche Zahlen auch geliefert. Und wenn man sich jetzt anguckt, dann ehrlicherweise hat Tour auch so seine Probleme in der NFL anzukommen. Gucken wir, wo sich das hinentwickelt. Das kann ich keiner ganz genau sagen. Aber er ist jetzt nicht die Justin Herbert-Saison. Er war ready, er war bereit, der NFL auf dem Niveau, in dem er auch im College gespielt hat, dann zu performen. Eine Frage aus der Community von Mike Wojtek. Remo, wird Jimmy G noch vor der Saison getradet? Ist natürlich so ein bisschen das andere Value, was dabei ist. Sie haben mit Garoppolo in seinem Höchstlevel immer noch jemanden, der unglaublich was performen kann. Also glaubst du, die trainen ihn vorher oder lassen die ihn eine Saison zusammen mit dem Quarterback, der dann kommt, arbeiten?
Ich fand spannend, dass es ja kommuniziert wurde jetzt schon, was es kosten würde, um für Jimmy G zu traden. Also es wurde ja dann durch die Blume kommuniziert aus dem 49ers-Lager, dass es einen First-Rounder kosten würde. Was ich immer interessant finde, weil ich tatsächlich glaube, dass das nicht gelogen ist. Klar, es ist da so ein bisschen Verhandlungen dabei, aber für einen First-Rounder würden die 49ers, glaube ich, sagen, klar, dann hat uns der Trade nach vorne quasi einen First-Rounder weniger gekostet. Jimmy, goodbye und wir haben noch ein bisschen Cap-Space. War nett mit dir und vielen Dank für die eine richtig gute Saison. Mach's gut, viel Spaß. Bei weniger, also ich glaube, früher oder später wollen sie ihn traden, muss aber nicht vorm Draft sein und muss auch nicht vor Saisonbeginn sein, glaube ich. Ich glaube, diesen Luxus zu haben, einen Quarterback, der bewiesenermaßen das Team führen kann und mit dem man erfolgreich Football spielen kann, ist so viel wert, dass man dem zumindest die Zeit noch gibt und dann sagt, kurz vor Trade Deadline, dass man sagt, ja komm, war nett, wir wollen unserem Rookie eh die Chance geben. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie man dann steht. Aber das ist ein Luxus, so einen Quarterback, glaube ich, noch zu haben und einen Rookie dahinter lernen lassen zu können, weil ich glaube, außer Lawrence gibt es jetzt auch keinen Quarterback in der Klasse, wo ich sagen würde, den lässt du von Tag 1 starten und dem kannst du das komplette Playbook in die Hand geben und ab dafür. Also wobei, ist im Shanahan-System.
Ich würde da, was ich bei Mac Jones super, also oder wichtig finde, oder dass man da mal den Blick auf die Division wirft, ne? Also wen hast du sonst noch mit in der Division, gegen wen musst du competen? Und irgendwer sagte in einem Podcast, das fand ich ganz gut, wenn ich jetzt gerade schon mit Vay wäre und ich würde mitbekommen, dass die Mac Jones draften, dann würde ich aber nachts schlafen wie ein Baby. Weil so ein System QB, wo Shanahan dann vielleicht in die Richtung geht mit Mac Jones, den und ich will jetzt nicht irgendwie den Prospect, die Prospects irgendwie vergleichen, denen sind die LA Rams gerade losgeworden, weil sie eben dann doch realisiert haben, dass es vielleicht doch noch ein bisschen mehr braucht als jemanden, den du irgendwie abcoachen kannst, der dein System zu 100% ausfüllt. Also das wäre so eine Sache, wenn man das auf die Division zieht, dann bin ich auch nicht für Mac Jones. Was du gerade gesagt hast, Remo, ich würde ihm so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, der QB in diesem Fünfer-Set, der so ein bisschen abfällt, was die Readiness angeht, direkt von Tag 1 zu spielen, ist vielleicht Trey Lance, weil er so ein bisschen Probleme noch hat mit dem Processing. Und wenn ich den jetzt mir vorstelle, dass der irgendwie ein Jahr sitzt, zusammen irgendwie vielleicht nach 10 Spielen oder wenn Jimmy G sich nach 8 oder 9 Spielen wieder verletzt, dass er dann so ein bisschen mehr drin ist und da reinkommen könnte, dann könnte ich mir Trey Lance auch noch vorstellen statt Mac Jones. Aber abgesehen davon ist Mac Jones jetzt so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen ein Rising Star, aber der, so wie ich das zumindest gehört oder gelesen habe, erfreut er sich immer größeren Respekts der gesamten Expertise der Liga, weil er eben so schnell ist und so pinpoint accurate, wie die Amis dann immer sagen oder wie die Draft-Experts da irgendwie sagen. Deswegen ist der schon, der geht wahrscheinlich trotzdem Top 10, selbst wenn die 49ers den nicht nehmen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, die Panthers und die Broncos da auch noch stehen und unabhängig oder abhängig davon dann wahrscheinlich irgendwie ein Trade-Up machen oder auch nicht. Aber also das sind so für mich die beiden, die ich da so ein bisschen sehe, Trey Lance, der noch ein bisschen sitzen kann oder eben Mac Jones, weil Shanahan sagt so, nee, ich werde definitiv nicht outcoached. Ich schaffe das immer mit dem Quarterback, den ich irgendwie ein Stück weit preppen kann in meinem System.
Aber Dazu, da könnten sie auch Jimmy G behalten. Also, das ist meine Meinung. Ich finde, Jimmy G ist genau der Typ Quarterback, der Mac Jones sein kann. Vielleicht kann Mac Jones sich weniger oft verletzen und hier und da noch ein bisschen genauer sein. Aber an sich hast du mit Jimmy einen Quarterback, der das System kennt, der grundsolide ist und der in der Theorie erstmal jeden Wurf im Buch kann, nicht den allerbesten Arm hat, aber vor allem Kurz- und Mitteldistanz wunderbar funktioniert. Und deswegen auch im Shannon-System ganz gut funktioniert. Aber dafür müsste man meiner Meinung nach zumindest Jones nicht draften. Ich finde noch spannend, Mike Obertür hat jetzt noch geschrieben, im amerikanischen TV habe ich mitbekommen, dass Zach Wilson noch vor Trevor Lawrence gesehen wird. Habe ich auch schon in dem einen oder anderen Mock-Draft gesehen. Fand ich merkwürdig. Explosiven Arm und beständiger Pro-Day von Zach war beeindruckend. Was sagt ihr dazu? Da finde ich, können wir auch einmal kurz die Pro-Days ansprechen, die ja jetzt, wo die Combine weg ist, quasi das Non-Plus-Ultra sind. Und dann werden dann natürlich die Highlights rausgezogen und ich glaube, mittlerweile hat jeder das Video gesehen, wie Belichick, Shanahan und Lynch so ein bisschen abfällig, als Mac Jones einen Receiver völlig überworfen hat. Sah ein bisschen aus auch wie der Wurf von Jimmy Garoppolo im Super Bowl. so ein bisschen Flashbacks auch bekommen.
Ja, die Kamera direkt auf Shanahan gegangen, oder? Also das Spannende dabei war eigentlich so die Kamera direkt danach auf Shanahan und hat gedacht, naja, den kenne ich schon.
Genau,
also Was ich sagen muss, ich habe, weil ich, wie gesagt, Jets-Fan bin, habe ich mir, und das ist ja unfassbar, ich glaube, Daniel, dir hatte ich das geschickt, wie viel Leute sich, gut, saure Gurkenzeit auch in der NFL gerade, sich die Pro-Days angucken, das war echt krass. Aber ich habe mir den von Zach Wilson deswegen angeguckt, weil Daniel Jeremiah den mitunter kommentiert hat. Und da haben die dreimal gesagt, dass der mit Receivern da wirft in einer Halle ohne, also wahrscheinlich genau 16 Grad, mit denen der schon seit 4 Wochen oder 5 Wochen zusammenarbeitet, am Wochenende vorher nochmal. Also die hätten wahrscheinlich sich auch, bei so einem Pro-Day ist es am Ende des Tages so, dass sich auch alle die Augen zubinden können und die Wide Receiver laufen ihre Routes blind und der Quarterback, wenn er nicht ganz neben sich steht, schafft es auch immer, die Sachen an den Mann zu bringen. Natürlich hat das immer eine Aussage, aber so dieser Hype, der dann auch nochmal irgendwie in Richtung Zach Wilson gegangen ist nach diesem Pro-Day, ich gehe den nicht mit und ich bin jetzt kein super Tape-Watcher oder irgendwer, der sich da irgendwie tief irgendwie reingestürzt hat. Deswegen, ich glaube, das muss man immer mit so ein bisschen vor sich genießen. Und die andere Sache, also zu diesem Zach Wilson vor Trevor Lawrence, da hat JT O'Sullivan, YouTube-Kanal ist QB School, zum 1. April ein wunderschönes Video zugemacht, wo er diesen Hype-Train so ein bisschen auseinanderbastelt. Wo er nämlich auch Zach Wilson aus Spaß über Trevor Lawrence nimmt, weil, also es sind so, wer war das? Chris Sims vor allen Dingen und Dan Orlovsky, glaube ich, haben Wilson vor Trevor Lawrence. Da sind sich aber fast alle einig, dass das so ein bisschen eher so auf die Pauke hauen und ein bisschen Reichweite generieren ist. Ne? Also nicht, dass Sims und Orlovsky keine Ahnung haben, aber dass das so ein bisschen eher so auf, wie gesagt, Reichweite generieren
gepunkt. Ich glaube,
wie gesagt, das JT O'Sullivan Video ist super.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Die Pro Days sind das, was wir sehen sozusagen von den Pro-Days, ist, glaube ich, viel Show. Es wird natürlich genutzt, ganz, ganz bewusst auch um Gespräche mit den Quarterbacks zu haben, gerade zu gucken, wie weit kann man sich die vorstellen, wie kann man mit denen arbeiten, wie reagieren die, was sagen die. Das ist das, der wichtige Teil der Pro-Days, den kriegen wir gar nicht mit. Dass da auf dem Feld stehen und ein bisschen werfen, ist ehrlicherweise dann wirklich nur Show. Und da kann man nochmal gucken, aber aus meiner Sicht nicht das, was entscheidend ist. Beide Quarterbacks, Lawrence und Wilson, haben 3 Jahre in den College gespielt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied im Vergleich zu dem Trey Lance, dem Mac Jones. Die haben ein Jahr, die hatten ein Corona-Jahr, es war verkürzt. Du hast jetzt relativ wenig Szenen gesehen. Da kann Pro Day dann vielleicht nochmal helfen, was einzugucken. Ich glaube, beide haben jetzt keine ganz andere Meinung abgeliefert, aber das ist ein Gamble. Und da muss man Glück haben. Man kann Glück haben, das hat Justin Herbert letztes Jahr bewiesen, dass man auch ein Quarterback, der 3., 4., 5. im Draft ist, dann plötzlich überperformt und viel besser in der NFL funktioniert und in einem bestimmten System funktioniert. Ich glaube aber, da nochmal wirklich abgebrochen, Trevor Lawrence und Zach Wilson sind exzellente Quarterbacks, beide NFL-ready, wenn man den Stimmen aus den USA soweit hört. Aber Lawrence ist nochmal ganz andere Nummer. Also ich glaube, die beiden zu vergleichen, das ist wirklich Patrick, wie du ja schon gesagt hast, da geht es um Content generieren, spitze Meinungen haben und auffallen, wenn alle sagen, Trevor Lawrence ist Nummer 1. Das hatten wir letztes Jahr übrigens auch. Also da war die Diskussion ja auch, ob ein Tua nicht doch noch besser ist und ob es sich doch noch lohnt, in irgendeine andere Richtung zu gehen. Einfach nur, um Meinung zu haben, um Diskussion zu haben, ein bisschen Staub aufzuwirbeln, das würde ich nicht so nehmen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, Trevor Lawrence wird nach Jacksonville gehen, ist der kompletteste Quarterback, den wir da haben. Und der wird, also der hat auch also so ganz viele Sachen und hält unglaublich gut Hits aus, ist athletisch, ist riesengroß, 6'6", wirklich irgendwie Modellathlet, das ist schon einfach unfassbar. Für mich, mir tut es ein bisschen weh, dass er nach Jacksonville geht, keine Ahnung, wie sich die entwickeln, aber das hatten wir in der Rebuild-Folge auch schon mal, wirklich ein schwerer Weg, dann mit denen erfolgreich zu sein, aber die haben damit einen ganz wichtigen Baustein, der auf jeden Fall funktioniert. Also wirklich der zweite Quarterback und der ja auch an 2 gehen will, da an Patrick, finde ich ganz spannend, weil du Jets-Fan bist. Wie siehst du es denn? Also was müssten die Jets jetzt machen? Glaubst du, die holen sich den nächsten Quarterback? Ist da der von den letzten 4 der Quarterback dabei, den du haben möchtest?
Also ich hol kurz aus, weil ich natürlich wie alle Jets-Fans unheimlich an Sam Darnold hänge. Also ne, der ist ja super sympathisch und der macht alles richtig und das ist total toll und das ist irgendwie kein Broadway Joe und so. Ich will den gerne behalten und ich habe noch nicht mal ein Trikot mit der Nummer, also darum geht's mir gar nicht diesmal, aber von der Persönlichkeit her wollen wir den gerne behalten, weil das einfach so ein cooler, also nicht, der ist ja noch nicht mal cool, aber es ist einfach ein sympathischer Dude, so das muss man einfach sagen. Am Ende des Tages ist es so ein New Coach, New Regime und man muss auch sagen, dass der General Manager halt einfach das erste Mal jetzt wirklich seinen Quarterback draften kann, denn Sam Darnold war ja schon da, als er dazugeholt wurde. Deswegen führt für mich am Ende des Tages kein Weg an Zach Wilson vorbei. Bei Zach Wilson ist nochmal so ein bisschen die Diskussion, so wie ich es mir angeguckt habe, also ich natürlich auch gerne eure Meinung gleich, aber ob der irgendwie mit dem Pressure, also wenn er wirklich gepressured wird bei einer nicht richtig gut funktionierenden O-Line und wir reden hier über die Jets, wie der damit am Ende des Tages klarkommt. Denn die Vergleiche, die sind, so wie ich es jetzt auch mehrere Male gehört habe, immer so ein bisschen Aaron Rodgers-like, ein bisschen Pat Mahomes-like. Und also der kann off-Plattform mit dem, was er so an Body-Strength mitbringt, also aus der Hüfte, aus dem Oberkörper, braucht er nicht viel Stand, um Pinpoint akkurat die Bälle sowohl Mid-Range als auch Long-Range zu verteilen. Und das ist genau das, was alle oder was die gesamte Liga auf QB, vielleicht außer die 49ers, eigentlich suchen. So ein bisschen Scramble-Ability, dass du auch wirklich mal irgendwie, wenn irgendwie Off-Script was ist oder die RPOs spielst, dass du da irgendwie einfach auch mal links und rechts dich ein bisschen bewegen kannst und ein Play ein bisschen verlängern kannst. Also genauso wie ich mich nicht beschweren würde, wenn es dann doch am Ende des Tages Justin Fields wird, dem dann jeder vor, wie gesagt, 2 bis 3 Monaten eher da gesehen hat, habe ich überhaupt gar nichts gegen Zach Wilson. Wie gesagt, die Prospects sind alle gut. Mac Jones würde ich jetzt nicht haben wollen, aber selbst ein Trey Lance würde ich wahrscheinlich noch nehmen, ne? Also vom Gefühl her. Aber wie gesagt, die Trefferquote liegt bei maximal 40-50% der in der ersten Runde gedrafteten Quarterbacks. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben gerade einen mit Sam Darnold, den wir vor 3 Jahren gedraftet haben, an 3, wo wir auch ordentlich was weggegeben haben an die Colts damals. Hat jetzt leider auch nicht funktioniert. Wobei ich immer noch hoffe, dass wenn Sam Darnold für wahrscheinlich irgendwie Late Second, Early Third Round Pick weggeht, in der Liga auch noch eine vernünftige Rolle spielen kann. Einfach, weil er ein guter Dude ist.
Ich finde es tatsächlich interessant, dass du sagst, du bist nämlich tatsächlich der erste Jets-Fan, der sagt, Sam Darnold behalten findest du nicht das Schlimmste der Welt. Was ich bisher immer gehört und gelesen habe. Auch
Darf ich da nochmal kurz unterbrechen? Ich kann ja, kurz, klar. Dann sage ich nochmal einen Satz, warum. Weil diese Quarterback-Klasse jetzt nicht so riesig stark wäre und die Chance deswegen deutlich höher wäre, einen Pick zu nehmen, der wirklich auch durchbricht auf Quarterback, haben die Jets dieses Jahr und auch nächstes Jahr so viel Draft-Kapital und so viel Needs, O-Line, D-Line, Edge-Rushing, dass du, wenn du jetzt einfach nochmal, du kannst ja auch downtraden von Platz 2, dann kriegst du halt auch irgendwie deine 3 oder 2,5 First-Round-Picks und kannst halt alles drumherum schön aufbauen. Also wenn du, frag mal Daniel im privaten Bereich in Chats, wenn das jetzt nicht gerade alles so unsäglich laufen würde für Deshaun Watson, habe ich gesagt, lass uns bitte die 4 Picks nehmen für Watson, dann haben wir nämlich einen safe QB und können dann aufbauen. Aber der Gedanke bei mir dahinter, und ich hatte gerade selber gesagt, neues Coaching, neues Regime, deswegen Clear-Cut, alles super, aber das war so der Gedanke dahinter, jemanden wie Sam Darnold, dem man es echt gönnt, vielleicht dann doch nochmal zu behalten.
Ja, glaube, also ich hatte auch schon vor Wochen gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie Darnold behalten und downtraden, was ich auch nicht als dümmste Aktion der Welt hingestellt hätte, weil für mich, wie gesagt, Trevor Lawrence vermeintlich der Joe Burrow des letzten Jahres als safer Pick da ist und der Rest hat halt nun mal seine Fragezeichen. Und da ist jeder QB, meiner Meinung nach, hat mindestens ein Fragezeichen. Und bei Zach Wilson ist das beispielsweise auch die Competition, die er gespielt hat. Ich verstehe nicht, wie man den über Trevor Lawrence tun kann, wenn Zach Wilson noch kein vermeintlich wichtiges Spiel bestritten hat in seiner Karriere. Also mit vermeintlich wichtig, natürlich hat er wichtige Spiele, aber der hat jetzt nicht in den College-Playoffs gespielt. Der hat bei einem kleinen Programm BYU, das letzte Quarterback, glaube ich, der da kam, der groß für Furore gesorgt hat, war Steve Young von den 49ers. Deswegen kann ich auch.
Dessen Completion-Record er übrigens oder Percentage-Record er geknackt hat. Also das ist schon ganz, ganz ordentlich. Natürlich super RPO-lastig. Aber am Ende hat er da in der Zeit dann abgeliefert. Ich glaube, 3 Jahre war er da, was man auch, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Das ist schon ganz okay.
Aber klar, Punkt, das ist also genau das der Punkt. Das ist genau der Punkt, den ich sehe, Remo, den ich gerade meinte mit Pressure. Ne? Also der konnte in Ruhe in der Pocket sitzen, konnte sich entscheiden, First Read, Second Read, Third Read. Ich renne, mache dann doch auf Plattform. Das ist genau der Punkt. Und da gibt es halt, und auch im Vergleich vor allem zu Justin Fields, das ist halt eine riesige Scouting-Lücke, weil da gibt's nichts. Ne, der konnte halt immer in Ruhe arbeiten. Es gibt nicht gefühlt ein Spiel in seiner College-Karriere, wo das mal irgendwie schlechter gelaufen ist. Deswegen gibt es da keine Indikation. Und das ist halt einfach so ein bisschen, wo man sich die Frage stellen kann, oh, naja, ne? Also bei all den Upsides, die er sowieso mitbringt, könnte man auch sagen, es kriegt er hin. Flink, akkurat, schnell. Aber das ist halt eine Lücke, die wird bei allen anderen Quarterbacks, und da ist es dann gut, dass Mac Jones da ziemlich genau beobachtet werden konnte, eben halt ziemlich deutlich beantwortet. Ne?
Genau. Außer bei Trey Lance noch. Das wäre das andere Fragezeichen. Bei dem ist es ähnlich gefühlt. Was bei Zach Wilson noch der Fall ist, um auch nochmal dieses Pro-Day-Thema vielleicht abzuschließen, ist klar, dieser Hype und dieser Wurf ist unfassbar und den können auch, wenn man das 4 Wochen übt, können das nicht viele, so wie der den geworfen hat. Das ist völlig, völlig klar. Aber man muss auch sagen, dass Leute wie Jamarcus Russell sein Pro-Day dominiert hat und da völlig abgeliefert und Leute gedacht haben, um Himmels Willen, was hat der denn für einen Arm, wie geil ist das denn? Deswegen da immer so ein bisschen, das ist am Schluss, ist das wie ein Theaterspiel und klar musst du gut sein darin und du musst, vor allem Arm-Talent kann man glaube ich sehen und man will auch sehen, dass sein Quarterback da die Leute trifft. Deswegen fand ich auch viel verwunderlicher, wenn Mac Jones seinen Receiver da quasi überwirft, als wenn die Receiver getroffen werden, richtig. Aber ja, deswegen so Zach Wilson, ich finde den irgendwie als Typ und Spielweise finde ich auch cool und ich hätte auch kein Problem damit, wenn die Jets den nicht nehmen würden und die 49ers den nehmen würden, weil das ein Typ einfach ist, glaube ich, auf den man sich von der Spielweise auch irgendwie freuen kann. Ich glaube, das ist exciting. Mein Favorit, für die 49ers auch und deswegen auch hinter Trevor Lawrence, meiner Meinung nach der QB Nummer 2 in dem Draft ist ganz klar Justin Fields, weil das eigentlich der Einzige ist, der es auch auf der großen Bühne schon bewiesen hat und zwar richtig bewiesen hat. Und die Kritik an ihm ist ja immer so ein bisschen, dass er vielleicht zu lange braucht, um durch seine Read zu gehen. Mag sein. Ich glaube, da wäre Kyle Shanahan tatsächlich genau der richtige Mann und dann hinter Jimmy noch ein bisschen spielen oder erstmal sitzen und sich das angucken und das System von Shanahan lernen und dann hast du einen Quarterback, der auch alles mitbringt, also körperlich sowohl wie Arm und ich glaube auch Spielverständnis, Athletik, der ist ein sensationeller Runner, Athlet, kann jeden Wurf, das hat er auch beim Pro Day bewiesen, aber wie gesagt, Theater. Und mit den Reads gäbe es, glaube ich, keinen besseren Coach in der NFL als Kyle Shanahan.
Ich versuche mal einmal ganz kurz die Jets unseren Zach Wilson abzuschließen, einmal aus der Community. Fand ich wirklich ganz spannend. Florian Wilk, erstmal kein Disrespect an Wilson, aber Lawrence ist das Jahrhunderttalent auf der einen Seite und sagt eben zu Darnold, aus seiner Sicht Josh Rosen mit mehr Spielzeit und gesagt dann auch, wenn Ole Sam dieses Jahr nirgends starten sollte, dann wird es ihn nicht wundern. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, in dem Moment auch zu sagen, die Jets können eigentlich gerade nur verlieren. Also wenn sie keinen Quarterback draften und mit Sam Darnold weitermachen und im nächsten Jahr merken, und läuft immer noch nicht, aber alles ein bisschen verbessert, machen dann 6, 7 Siege, sind irgendwie an Position 12, 13 und haben jetzt nicht mehr die Chance, den großen Quarterback zu draften, sagt man hinterher, alles schiefgelaufen, was man hätte schieflaufen können. Wenn sie jetzt einen Quarterback draften und geben Sam Darnold weg und der wird irgendwo zur Granate, sagen auch alle anderen, ey, da habt ihr euch aber völlig verpokert. Von daher glaube ich, also die Nummer sicher ist auf jeden Fall den Quarterback holen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie mit 2 Quarterbacks in die Saison starten und gucken, was draus wird und dann mit der Zeit entscheiden, wen sie weiternehmen.
Also was die
aber am Ende,
was die Jets
am Ende
haben, super schwierig. Was die Jets haben, ist genügend Draftkapital, auch in den nächsten Jahren. Also die Jets werden die Möglichkeit haben, im nächsten Draft einfach auch hochzutraden, wenn es dieses Jahr nichts wird. Ich erinnere da genau an die Cardinals, die Josh Rosen genau nach einem Jahr weggegeben haben. Wobei man mittlerweile, glaube ich, bei Josh Rosen als bestätigt ansehen kann, dass der junge Mann vielleicht nicht als Prio 1A, sondern erst als 1B in seinem Leben Profi-Football hat. So, das hat man jetzt schon mehrere Male gehört. Das ist bei Sam Darnold ein bisschen anders. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Deswegen ist das nochmal eine andere Betrachtung. Aber mit beiden reingehen macht keinen Sinn, denn da tust du dir als Franchise keinen Gefallen. Weil dann läuft vielleicht irgendwie ein Sam Darnold 2, 3 Spieler auf und wird irgendwie gefühlt, oder in meinem ersten Spiel im Q3, dann wirft er irgendwie eine Interception. Dann wird er, wenn denn Zuschauer zugelassen sind in MetLife, wird er da rausgeboot und dann ist die Sache gegessen und dann kriegst du überhaupt gar keinen Value mehr für den. Was ich noch ergänzen wollen würde bei Justin Fields, Remo, wo alle darauf hingewiesen haben, selbst wenn sie ihn nur am Pro Day sehen konnten, war bei Justin Fields die Leadership Skills. Ja, dass der halt einfach im Lockerroom und gegenüber seinen Jungs da in dem College-Programm absolut, was das angeht, auch abgeliefert hat. Ne? Und ein Zitat, was ich, glaube ich, in einem Podcast, das wäre ein bisschen zu viel für amerikanisches Broadcasting, aber irgendwer sagte in einem Podcast, der wirft die Bälle right at the nipple. Also der ist so akkurat, du hast keine Möglichkeit, den Ball einfach nicht zu fangen. Ganz wenige Drops und wie gesagt halt auch einfach von der Statur her einfach der für mich auch deutlich komplettere, der es auch mehr bewiesen hat, ne, wenn wir wieder auf Zach Wilson und das Programm, in dem er da unterwegs war und die Challenges, die er nicht gehabt hat, eingehen.
Ja. Ich versuche mal die Community noch mal reinzuholen. Reshox, Wilson draften, Darnold für einen 2-Runden-Pick nach Pittsburgh wäre mein Szenario, sozusagen die Nachfolge für Big Ben da zu schaffen und dann glaube ich, kommt die Frage auch. Gucken wir mal, es ist disrespektiere doch unseren Kommentar, unsere Community nicht direkt hier. Aber am Ende glaube ich ganz, ganz spannend. Auch die allgemeine Frage, und vielleicht können wir die einfach vorher beantworten, bevor wir weitergehen. Haltet ihr die QB-Klasse für besser als die 2018er mit Josh Allen, Mayfield, Jackson, Darnold, Rosen? Schwer zu sagen zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Also vergleichbar auf jeden Fall. Von denen haben, glaube ich, 3 auf jeden Fall überperformt. Wenn wir das hier schaffen, dass 3 wirklich zu Franchise-Quarterbacks werden, genau. Das ist, glaube ich,
eine gute Quote. Aber vorweg, also als Klasse, glaube ich, sind sie erstmal schon besser oder besser ist immer scheiße, aber gehypter oder besser bewertet im Vorhinein des Drafts, weil in der 2018er-Klasse hattest du, klar, du hattest Scam for Sam und dann wurde Baker doch an 1 gedraftet, weil Darnold in seiner letzten Saison dann doch nicht so überragend war. Und du hattest aber keinen, wo du gesagt hast, so Trevor Lawrence, ey, das ist ein Jahrhunderttalent. Du hattest keinen Joe Burrow, du hattest keinen Andrew Luck. Also das sind so die, finde ich, die Quarterbacks, wo man gesagt hat, das ist der eine Can't-Miss-Quarterback und der ist potenziell in 3 Jahren schon Top-5-Quarterback in der Liga. Den hatte man damals, glaube ich, nicht. Da hattest du mit Lamar Jackson jemanden, wo du gesagt hast, das ist auch Upside ohne Ende. Josh Allen, Rohdiamant, also ist quasi so der Trey Lance-Typ, ich glaube, die kann man auch ganz gut vergleichen. Baker Mayfield, so ein bisschen der Zach Wilson-Typ. Aber 2018 fehlte halt so ein Trevor Lawrence, meiner Meinung nach, der die ganze Quarterback-Klasse tatsächlich nochmal auf ein anderes Level hebt.
Das, was du gerade sagtest, ist, glaube ich, das Wichtige, dass alle, die jetzt gerade die Draft-Grades machen, diese Gruppe deutlich enger aneinander sieht, wenn man jetzt Mac Jones mal ein Stück weit rausnimmt. Also die ersten 4 sind, glaube ich, in den Bewertungen deutlich näher zusammen, als man das noch in der und auch overall irgendwie in den Bewertungen, als das 2018 der Fall war, mit irgendwie Trevor Lawrence so weit mit Abstand verglichen, wenn überhaupt mit Andrew Luck irgendwie dann vorher noch. Aber die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass da was rauskommt, also wenn ich jetzt wieder auf diese 40-50% gehe, dann sind es 2 von 5, die in der ersten Runde gepickt werden, die irgendwie durchkommen. Dann gehen wir mal bei Trevor Lawrence, außer der knickt sich direkt blöd das Bein aus und dann gibt es halt noch einen anderen und den muss man dann sehen, wer es ist.
Aber um den nächsten Schritt zu gehen, QB1, QB2 haben wir Lawrence und Wilson erstmal, gehen nach Jacksonville und zu den Jets, dann Pick 3, Remo, da wirst du ja direkt dann nervös wahrscheinlich, solange bleibst du auf jeden Fall wach im Draft, nehme ich an. Ja. Und da ist die Frage, Lance Fields oder doch Mac Jones?
Unbedingt Fields, all the way in hier, wie hieß der, Draft Day, Fields.
Ja.
No matter what ist der Satz.
No matter what ist der Satz. Genau.
Das ist das, was er auf den schönen Zettel schreibt morgens. Ja.
Mhm. Genau. Es ist es ist für mich, auch wenn ich die Wahl noch hätte zwischen Wilson und Fields, würde ich mich, glaube ich, für Fields entscheiden, wenn ich im War Room sitzen würde bei den 49ers. Lawrence wird weg sein, deswegen Fields ist für mich erstens der QB mit dem größten Upside und zweitens immer noch der von denen darauf folgenden erstmal der sicherste, weil er es schon bewiesen hat, auch in einem Umfeld, das ein bisschen schwerer war, als es jetzt bei Zach Wilson oder Trey Lance der Fall war. Und Trey Lance hat man jetzt ein Jahr lang gar nicht spielen sehen. Es ist mir zu wenig einfach. Ja, der ist gebaut wie eine Schrankwand und kann den Ball 100 Yards werfen und sieht aus wie der prototypische Quarterback. Aber da gab es schon einige und ich will es wirklich sehen und das ist mir zu großes Risiko. Und Fields meiner Meinung nach ist da, also ich wäre super happy mit Fields einfach. Das wenigste Risiko meiner Meinung nach mit immer noch dem größten Upside deswegen.
Und auch da, also das, was wir mitbekommen haben, das muss man ja fairerweise mal sagen, zum Ende der College-Saison, der junge Mann hat irgendwie im Finale dann nicht, weil er ja gefühlt irgendwie den Rücken gebrochen hatte, hat er ja auch einfach komplett einfach aufs Tableau gezaubert. Also das sind ja selbst Sachen, selbst wenn kein Mensch vorher Justin Fields kannte, nach dem Halbfinalspiel kannte den jeder, weil die Performance einfach unfassbar epic war. Und sowas dann auch mal zu sehen und auch mitzubekommen, spricht dann auch nochmal eine Sprache, definitiv.
Ja, genau. Also das Spiel war auch, das gibt mir auch so ein bisschen die Sean Watson-Vibes, der in deinem Draft auch nicht so gewertschätzt wurde, wie ich das gedacht hätte, weil der hat es auch einfach bei Clemson, der war vielleicht nicht groß genug und hier und da, es wird ja dann immer alles auseinandergenommen. Am Schluss hat der aber einfach in wichtigen Spielen immer gezeigt, was er kann. Und das Gefühl habe ich bei Justin Fields auch. Klar, Ohio State Quarterbacks in letzter Zeit nicht sonderlich erfolgreich in der NFL. Aber draft the player, not the college, ist ja immer das große Mantra. Und Justin Fields ist einfach irgendwie gefühlt derjenige, der es denn in heiklen Situationen immer das Beste rausholt und genau das willst du haben bei einem Quarterback.
Gehen wir einmal weiter zu Trey Lance. Bei vielen Boards sogar vor Justin Fields noch. Hat letzte Saison nicht gespielt, aus Corona-Gründen. Und hat davor aber eine unfassbare Saison gespielt. 42-0, also 42 Touchdowns, 0 Interceptions. Hat, glaube ich, auch alles mitgebracht, was ein NFL-Quarterback haben kann. Wie schätzt ihr die letzte Saison ein, wo er nicht gespielt hat? Was würdet ihr da sagen?
Also ich bin da so ein bisschen bei den Falcons an 4, muss ich dann echt gestehen. Also die mit Ryan jetzt nochmal geguckt haben, die aber dann unter Umständen die Zeit und die Ruhe mitbringen können, um Trey Lance ein Jahr lang ranzuführen. Ich hatte das gerade schon gesagt, das Processing ist nicht das Schnellste, da muss noch irgendwie gecoacht werden. Ansonsten ist der ja auch relativ prototypisch, ne? Also der ist kommunikativ sehr stark, der ist vom Frame her, bringt er alles mit. Wie sagen die Amis immer, ist ein Big Dude, maximal athletic. Und also den könnte ich mir da an 4 vorstellen, bei den Falcons. Wobei ich aber, und ich will es jetzt nicht zu komplex machen, ich immer noch denke, dass aufgrund der Needs, die die Falcons haben, es gut und gerne sein kann, dass die ihren Pick nochmal abgeben gegen 8 oder 9, wenn die Broncos oder die Panthers da nochmal reingehen wollen. Und dann wird es, glaube ich, richtig interessant. Also das ist so mein Blick darauf, weil die Falcons müssen nicht unbedingt aus meiner Sicht so, auch mit Matt Ryan nicht, aber wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu jetzt sagt.
Ich glaube, die Panthers werden interessant, weil die bis zur letzten Sekunde des Drafts sich, glaube ich, die Deshaun Watson-Situation angucken. Und ich glaube, dass die deren Nummer-1-Lösung immer noch Deshaun Watson ist. Je nachdem, wie das halt mit seinen Verfahren da ausgeht. Man weiß ja immer noch nicht so richtig, was da Phase ist, und deswegen will ich dazu direkt auch eigentlich gar nichts sagen. Aber wenn das alles nicht geklärt ist, glaube ich, sind die Panthers halt so stark unter Druck, irgendwas zu tun, und David Tepper will unbedingt, dass ich mir vorstellen könnte, dass die tatsächlich ein bisschen hibbelig werden und dann nach vorne traden wollen. Also wenn die ersten drei Quarterbacks schon wechseln, dann sagen, scheiße, Mac Jones ist, glaube ich, nicht das, was David Tepper haben will. Der braucht einen splashigeren Quarterback. Und dann wäre Trey Lance irgendwie der Einzige, der noch da verfügbar ist, zumindest wenn der Draft so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dass die an 4 gehen, könnte ich mir gut vorstellen. Die Falcons, weiß ich nicht, ob die unbedingt Bock auf einen Quarterback haben. Jetzt muss man gucken. Und Trey Lance an sich ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Es hatte auch Florian Wild geschrieben, North Dakota State Quarterbacks waren letzte Zeit auch nicht so das Gelbe vom Ei, in Klammern Carson Wentz. Ist, glaube ich, auch der Einzige, an den ich mich jetzt erinnern kann, der von den Bisons kam. Ja, ist halt auch ein kleines College, hat jetzt davor 2019 starke Saison gespielt, aber ein Jahr lang jetzt nicht und wenig Erfahrung. Also mir wäre es tatsächlich ein bisschen riskant, wenn er der Pick der 49ers wäre. Von daher bin ich da ein bisschen zwiegespalten, was ihn angeht.
Und wie gesagt, also die haben, wenn eine Mannschaft Need in der Defense hat, dann auch die Atlanta Falcons. Und wenn du da dann einfach zurückgehst auf 9 oder 8, wir werden ja vielleicht gleich nochmal darauf kommen, so viele Defensive Tackles oder Defensive Ends oder Edges, Edge Rusher sind in den Top 10 nicht zu finden, die definitiv vom Board gehen. Dann hast du ab 10 definitiv nochmal mehr Möglichkeiten und hast definitiv auch in diesem Draft Late First Round und dann auch noch in der zweiten Runde sicherlich irgendein Kapital, was du einsetzen kannst, um da gezielt drauf zu gehen.
Ja.
Genau, ich glaube, ein paar Fragen sind jetzt reingekommen. Mac Jones, für euch ein First- oder auch eher Second-Round-Pick? Ich glaube, der wird auf jeden Fall in der ersten Runde vor 15 auch gehen, weil einfach der Need bei unglaublich vielen Teams, und das kam ja danach auch, Carolina, Denver, ich finde auch Atlanta muss sich Gedanken machen. Matt Ryan wirkt ehrlicherweise schon älter und wirkt auch nicht mehr auf dem Niveau des Super Bowls vor ein paar Jahren. Von daher, da muss man gucken, was man machen möchte. Also das ist am Ende wirklich spannend zu sehen, was da passiert. Die Patriots werden genannt, ob sie nochmal hochtraden, gucken, dass sie sich einen jungen Quarterback holen. Hat, glaube ich, auch sehr viel mit den Verhandlungen mit den 49ers zu tun, meines Erachtens nach, was die Patriots da machen und ob Jimmy G zurückkehrt. Aber da gibt es ein großes Interesse dran, und ich glaube, dass diese 5 Quarterbacks definitiv in den ersten 15 mit einer Neediness, die sich in den nächsten Wochen entwickelt, vielleicht sogar in den ersten 10 weggehen. Also da kann man ziemlich sicher sein, dass man da nicht lange wartet, sondern dass alles in der ersten Runde passieren wird. Ja. Und danach, nur noch mal um Ausblick zu machen, über die 5 haben wir jetzt relativ viel schon geredet. Seht ihr nach den 5 Quarterbacks noch weitere, die in irgendeiner Form einen Impact haben können, irgendein Sleeper, den ihr seht?
Quarterbacks jetzt? Oder insgesamt?
Genau, Quarterbacks. Also nach diesen Top 5, die wir alle auf sehr hohem Niveau sehen, die Frage, seht ihr noch andere Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen können, die noch irgendwie eine Relevanz haben, die im ersten Jahr einschlagen können? Ist da noch irgendwas, was großes Ceiling hat in irgendeiner Form? Ich meine, den großen Floor, den, glaube ich, gibt es nicht mehr, aber auf jeden Fall Chancenpotenziale vielleicht.
Ja, also ich glaube nicht, dass noch ein anderer Quarterback an 1 geht. Ich glaube, das wär ein Reach, zumindest nach allem, was man jetzt so lesen kann und auch hört und gesehen hat. Kyle Trask finde ich noch ganz spannend, der bei Florida unheimlich performt hat. Aber ansonsten, Kellen Mond wird ja auch immer noch mal spekuliert. Da bin ich auch eher skeptisch. Aber ich glaube, da ist kein anderer jetzt gerade so, dass der irgendwie Ende der ersten Runde dann noch reinslippt. Ich glaube, da warten die Teams dann auch eher, weil es sind tatsächlich ja auch die Teams, die einen Quarterback brauchen, tümmeln sich vorne im Draft. Und dass einer so weit vorne da noch reinrutscht, das kann ich mir nicht vorstellen.
Davis Mills, Patrick, für dich? Ich glaube, der hat ein Problem mit dem linken Bein, also linkes Knie, was irgendwie verletzt ist. Wahrscheinlich dann auch eher irgendwas Second, Third Round.
Ich hätte noch Kellen Mond mit reingebracht, mehr auch nicht. Also es hat sich auch, ich muss auch gestehen, in dem, wie ich mich vorbereitet habe, das, was ich mir angeguckt habe, zentriert sich halt auf diese fünf Jungs da irgendwie. Und ich glaube, danach ist dann, also reicht ja dann unter Umständen auch, ne? Also ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass auf den Boards, die ich mir angeguckt habe, Mac Jones irgendwie Ende oder Late First Round weggeht. Da hast du dann, wie gesagt, so diesen halbrunden Quarterback Bonus obendrauf, den die sowieso nochmal nach vorne rücken, aber dann, glaube ich, wird es auch am Ende des Tages eng. Oder du musst es dann als GM ja auch irgendwem verkaufen. Das ist die Sache. Und das kriegst du unter Umständen, glaube ich, mit den anderen, die danach kommen, nicht hin.
Ich glaube, realistischer als ein sechster Quarterback in der ersten Runde ist tatsächlich, dass in den ersten zwei Runden nur fünf Quarterbacks gehen. Also tatsächlich in den ersten 10 oder 15 Picks gleich fünf und dann für den Rest der ersten Runde und auch in der zweiten Runde keiner mehr. Das könnte ich mir eher vorstellen.
Wollen wir zu den Receivern wechseln?
Yes.
Ich würde ganz gerne mit Tight End anfangen, weil ich glaube, da haben wir einen speziellen Spieler. Remo, wir beide haben uns schon vor dem Livestream einen kurzen Moment unterhalten. Kyle Pitts, für mich wirklich ein Jahrhunderttalent. Ich bin ja insgesamt auch riesiger Tight End-Fan. Und für mich ist das ein Spieler, der in Richtung Darren Waller bei den Raiders in irgendeiner Form gehen könnte. Ist jetzt nicht der große Blocker, ist aber ein unglaublich guter Receiver, könnte von seiner Separation auch wirklich als Wide Receiver aufgestellt werden, hat eine richtig gute Größe, 6'6", ein ordentliches Gewicht, sehr athletisch. Ich glaube, wir haben gesehen, was Tight Ends machen können, von Gronk über Kelsey und Co. Einen unglaublichen Effekt auf das Spiel, unglaublich wichtig, weil sie ein sicherer Passempfänger sein können. Für mich ist das ein Spieler, der eine Offense tragen kann. Wenn der einen ordentlichen Quarterback dazu bekommt, für mich wirklich einer der Spieler, der einen ganz, ganz großen Unterschied machen kann.
Genau, mir ist tatsächlich der Hype um Kyle Pitts ein bisschen zu extrem geworden, fast schon. Der jetzt auch beim Pro Day absolut abgeliefert hat. Für einen Tight End, weiß gar nicht, was er gestoppt wurde, 4-4-4 oder so?
Nee, Rameh 2001 schreibt, es gab 4-4 beim Pro Day gelaufen, genau. Also das ist eine Wide Receiver Zeit, die wirklich die Guten laufen. Also da ist man bei Tight End normal bei 4-6, 4-6, 4-7. Das ist normalerweise Tight End. Doch, wir gucken auch auf die, ich wollte ganz kurz was sagen, weil ein Kommentar kam, wir gucken auch auf Twitch, wir haben euch im Auge und ich glaube, wir haben über Fields auch geredet. Wir grüßen gerne einmal Juliane als Saints-Fan. Also schreibt auch auf Twitch, wir reagieren sehr, sehr gerne.
Ja.
Genau, aber zurück zu Kyle Pitts. Genau, hat abgeliefert beim Pro Day.
Genau, der ist also in jeder Kategorie völlig durch die Decke gegangen, was die Athletik angeht. Und sieht, finde ich, mehr aus wie ein Wide Receiver als wie ein Tight End. Also der ist ein, also mein Vergleich, Darren Waller ist nicht schlecht. Haben wir ja vorher schon, für mich ist der so ein bisschen wie Julio Jones eigentlich, nur dass er halt Tight End gespielt hat und gegebenenfalls weiß ich nicht, ob sein Route Running so refined sein kann, wie ich es gerne hätte, wenn ich ihn als Receiver tatsächlich aufstelle. Und das ist dann auch schon mein Problem, wenn ich ihn als Tight End drafte, dann finde ich immer, ein Tight End muss auch in irgendeiner Art und Weise blocken können. Deswegen war ich nie ein Jimmy Graham-Fan und bin ein riesen George Kittle-Fan, weil der liebt es auch zu blocken und ist trotzdem ein unfassbar gefährlicher Receiver. Und wenn er tatsächlich dann diese unglaubliche Red-Zone-Waffe und athletisch und wirklich absolutes Mismatch, mag alles sein, aber das habe ich schon über viel zu viele First-Round-Tight-Ends gelesen in den letzten Jahren, als dass ich jetzt Haus und Hof verschachern würde, um an Kyle Pitts zu kommen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Also die relevante und wichtige Sache für mich ist da wieder, also du brauchst ja, als Coach möchtest du immer maximale Optionen haben, damit du irgendwie in dem Fall bei der Defense dafür sorgen kannst, dass die nicht genau wissen, worauf sie jetzt gehen. Und das fällt bei Kyle Pitts halt einfach ein Stück weit weg, weil er ein Non-Blocking, und das sagen alle, er ist ein Non-Blocking-Tightend. So, und das ist, wenn das wegfällt, also dann kann er vielleicht auch noch mal ein bisschen was draufpacken. Das dauert dann aber auch 1-2 Jahre. Also alles das, was er an Upside mitbringt, um auch wirklich Receiver zu spielen, das fehlt halt für mich als, ich sage jetzt mal, taktische Finesse oder als taktische Variabilität, eben weil jeder wissen wird, dass zumindest am Anfang der gute Mensch nicht wirklich fürs Blocken da ist. Und das ist, das hat für mich nicht so einen unheimlichen Upside. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also wenn ich mir die Offensive Boards angucke, das, was ich gerade schon mal gesagt habe, irgendwie Jeremiah, Brugler und auch die Jungs von The Ringer, da taucht er irgendwie Top 5 auf, ne, bei allen. Das ist schon irgendwie echt eine Ansage. Ne? Also entweder bin ich mit dir zusammen, Remo, sind wir zwei Leute, die Blocken für Tight Ends extrem gut finden und da drauf abgehen und die anderen Leute nicht. Oder sie sehen halt einfach die Upside auf der anderen Seite so groß, dass sie sagen, okay, gut, muss der gute Mensch jetzt auch nicht wirklich, vor allen Dingen nicht am Anfang direkt mitbringen.
Aber nochmal in die Richtung zu gehen, für welches Team kann so ein Tight End interessant werden? Ich hätte immer vor ein paar Monaten gesagt, die Patriots können für so jemanden hochdraften. Jetzt haben die sich echt sehr potent bestückt auf der Position. Für mich Eagles, also ist der Nachfolger von Zach Ertz am Ende in Philadelphia, der sehr, sehr gut sein könnte an Pick 6 dann.
Also was...
Oder ich gar nicht, die sind untergedraftet. Und wenn es die Dolphins, das wäre auch interessant.
Da ist er weg. Genau, das da ist also der... Definitiv nicht. Also die, wenn die Bengals nicht so dringend irgendwie ein bisschen Protection bräuchten für ihren Quarterback, dann wären die definitiv mit da drin, einfach aufgrund der taktischen Variabilität. Dann aber zusammen mit Gesicki, muss ich sagen, nicht ein No-Brainer, aber für die Dolphins auch ganz gut. Da muss man dann gucken, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was die in der O-Line auch noch machen. Mit demjenigen, der da vielleicht in Frage kommt. Aber ansonsten wäre das, weil Gesicki ist ja jetzt auch kein lupenreiner Tight End im positiven Sinne, macht auch irgendwie tolle Receiver-Stats, was habe ich gehört. Also wenn man den irgendwie Franchise-taggen würde, dann wird der wahrscheinlich auch sagen, so Leute, ich bin eher ein Receiver als ein Tight End. Und die beiden zusammen, das wäre eine Sache, die könnte ich mir gut vorstellen, ist dann auch an 6, ist eine Sache, die machbar ist, weil bis 12 wird der nicht da bleiben, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, wobei ich dann auch immer gucke quasi, wer draftet Pitts, wenn es die Falcons, Bengals und Dolphins nicht machen sollten. Also wenn alle da bleiben würden erstmal und die machen es nicht. Und die vorausgesetzt, die Falcons draften keinen Quarterback, die Bengals brauchen keinen Quarterback und die Dolphins werden, glaube ich, an 6 auch keinen Quarterback mehr nehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass er an 6 noch nicht weg ist. Und dann ist die Frage, wer nimmt ihn? In dem Szenario wäre auch ein Quarterback noch da, das heißt bei Carolina würde ich ihn auch nicht sehen. Denver hat auch nicht unbedingt so einen Riesenbedarf auf Tight End. Ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so weit fällt.
Aber du kannst ja noch mal weitergehen. Also die Cowboys nehmen definitiv keinen offensiven Spieler. Die Giants sind auch eher mit dem, was Gettleman ja, ne, gesagt hat, sind die auch eher defensive und dann bist du direkt bei 12. Dann bist du bei den Eagles, das, was wir gerade gesagt haben. Ich könnte es mir bei den Broncos, unter Umständen, ist aber ziemlich wild gedacht, auch noch vorstellen, weil die mit der Defense, da brauchen sie nicht zwingend was tun. Und einfach um Drew Lock Möglichkeiten zu geben, sich als Quarterback vielleicht doch nochmal eine Saison zu beweisen, wäre es aber auch wieder taktische Variabilität, das mit reinzubringen. Gedanken ein bisschen wild.
Ich glaube, du hast da so viele Teams, die alle einen Quarterback gerne draften würden, was dazu führen wird, dass die Quarterbacks alle 5 wirklich relativ schnell weggehen werden und danach ist eben nichts. Also wenn man sich nur vorstellt, Jacksonville, New York, 49ers, alle Quarterback, dann der Falcons, finde ich nicht ausgeschlossen, dass die den Nachfolger suchen und sagen, okay, sowas Gutes kriegen wir und lassen wir nicht in der Division irgendwie zurückfallen. Dann sind 4 weg und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Detroit, Carolina oder Denver einen Quarterback picken und dann hast du mindestens 1 bis 2 Teams, die auf jeden Fall auch erstmal gucken müssen, was sind Needs und vielleicht könnte ein Tight End da extrem gut reinpassen. Also ich könnte mir auch in Carolina vorstellen. Das finde ich nicht völlig unvorstellbar und wäre dann auch was passiert, wenn die Eagles ihn bekommen, dann haben sie, glaube ich, dann sind sie der große Gewinner der Pre-Draft-Trades, ehrlicherweise, weil das wäre sensationell. Ja.
Können wir auch vorstellen, dass die Eagles gegebenenfalls halt an 9 oder so nochmal vortraden, wenn Pitts da noch verfügbar wäre, kann mir gut vorstellen, dass sie sehr groß
sind. Aber dann, um mal irgendwie hier unsanft die Überleitung zu machen zu wirklich dem Wide Receiver Core, kommen ja auch nochmal 2, 3 Wide Receiver bis dahin und dann ist das unter Umständen, spielt das auch nochmal eine Rolle. Ne? Also wir reden über Kyle Pitts jetzt ein Stück weit, ich zumindest auch als potenzieller Wide Receiver. Teilweise, aber die sind ja noch irgendwie 2, 3 andere da, die irgendwie Top 10 oder Top 15, Top 12 Potenzial haben, definitiv.
Definitiv. Und das glaube ich auch, also dass da Teams halt sind, die einen Receiver eher brauchen und dann vielleicht doch erstmal gucken, dass sie einen Receiver mit einem Talent von Ja'Marr Chase beispielsweise draften, weil sie auch wissen, der ist schon einen kompletten Route Tree gelaufen. Der stand nicht auf Tight End und hat, wie gesagt, hat den kompletten Route Tree eigentlich drin. Und da würde ich auch sagen, Ja'Marr Chase, der jetzt auch letzte Saison gar nicht gespielt hat, der jetzt aber spätestens seit dem Pro Day auch alle Leute wieder in Faszinierung hat, weil der da auch so abgeliefert ist und weil der einfach auch so ein prototypischer, alles, was du dir wünschst von einem Receiver, hat Ja'Marr Chase gefühlt.
Ist er dann derjenige, also wenn wir jetzt auf Wide Receiver gehen, da wolltest du ja eigentlich ein Stück weit, Daniel, hast aber die Exception gemacht mit Pitts. Chase ist ja der in den Draftboards als allererstes auftaucht. Und wenn wir hatten es gerade schon ein bisschen vorher gehabt, die Dolphins, die haben diese Tua-Verbindung mit Devontae Smith, der andere Wide Receiver ist. Aber für mich ist in der Bewertung dessen, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, ist Ja'Marr Chase da nochmal ein Stückchen weiter vor. Also wenn ich an 6 und die Dolphins denke, da denken wir jetzt an diesen ganzen Draft-Kram, den sie gemacht haben, zurück auf 12, wieder vor nach 6. Ich glaube, dann haben sie es genau deswegen gemacht, weil sie wissen, dass von den Wide Receivern, die da sind und so bewertet werden, dann nehme ich jetzt Chase als ersten, Smith als zweiten und Jalen Waddle als dritten, dass sie definitiv einen davon nehmen können. Und dann sehe ich da Pitts auch nicht irgendwie als allerersten, der da weggeht.
Für die Dolphins wäre das, glaube ich, auch so ein Traum-Szenario, Ja'Marr Chase, wenn der noch da wäre, weil das ist meiner Meinung nach zumindest genau der Typ, den sie noch brauchen und der auch Tua das Leben halt unfassbar viel leichter machen kann, weil er von Tag 1 irgendwie eine wichtige Rolle, vielleicht nicht unbedingt gleich der typische Wide Receiver One, aber zumindest in die Richtung schon von Tag 1 angehen wird.
Wen hast du denn am Ende des Tages, Daniel, bei den Dolphins?
Also ich sehe Ja'Marr Chase als den sicheren, also den sicheren Pick sozusagen am Ende einen Nummer 1 Receiver zu haben für dein Team. Ich finde Jalen Waddle unglaublich interessant, aber das ist dann so ein bisschen der Typ Tyreek Hill, der einfach unfassbar schnell ist, der unglaublich harte Routen oder harte Cuts laufen kann und Routen dann wirklich verkaufen kann. Und da ist Ja'Marr Chase, glaube ich, noch nicht ganz auf dem Niveau von Waddle. Ich finde es aber super interessant, weil es sehr darum geht, welchen Need hat ein Team. Und wenn du eben im Slot gut aufgestellt bist und du brauchst eben jemand, der Separation schaffen kann durch Geschwindigkeit, dann ist ein Waddle definitiv der Richtige. Und Ja'Marr Chase ist eben so ein bisschen der Allrounder. Also der hat unglaublich sichere Hände, der ist wirklich der Typ, der am Ende eine lange Karriere haben kann und super wenig Drops hat, sichere Bälle macht, in der Slots unglaublich gut aufgehoben ist und dann die wichtigen Third Downs, die er dir sichert und dann eben die 3, 4, 5 Yards direkt an der Außenlinie und fängt ihn dann. Und da bist du eben, also musst du ein bisschen die Frage, was hast du selbst und wo möchtest du hinkommen? Und ich glaube, ich finde bei Wide Receivern immer wirklich, und da entwickeln wir uns immer weiter hin, wir brauchen eigentlich so Alleskönner, die gleichzeitig die Line runterlaufen können und es schaffen dann sozusagen wirklich Separation hinzukriegen über Geschwindigkeit und auf der anderen Seite im Slot eben unglaublich sichere Hände zu haben. Und wenn du so jemanden findest, der beides kann, dann ist es, wenn überhaupt, Ja'Marr Chase und Jalen Waddle eben der, wenn du deinen Slot-Receiver schon hast und du brauchst eben noch jemanden, der die großen Yards irgendwie rausholt. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen die spannende Frage, welche Teams du da hast. Und ich glaube, ich würde den Dolphins fast einen Tyreek Hill-Typen bieten, der Tour die Chance gibt, seinen Arm auch auszunutzen. Was für ein Gesicht ist das, Remo?
Nee, fänd ich tatsächlich spannend, wenn das bedeuten würde, mehr oder gegebenenfalls, dass Waddle tatsächlich der erste Receiver vom Board wäre, glaube ich, zumindest für die meisten einigermaßen überraschend, wobei ich die auch alle drei relativ nah beieinander sehe und immer so ein bisschen fasziniert bin, dass Devontae Smith nach so einer Saison, Heisman-Winner, mehr oder weniger die beste Saison eines College-Receivers aller Zeiten gespielt hat, dass der immer so ein bisschen hinten abfällt, weil er so dünn ist. Ja, klar, das gibt vor allem in dieser Sportart bringt es so einige Probleme mit sich. Aber auch als Vergleich gab es dann Calvin Ridley oder ein noch dünnerer Calvin Ridley, steht, glaube ich, bei The Ringer als Vergleich. Ja gut, aber Calvin Ridley ist erstens ein super Receiver und der hat aber nicht am College so abgeliefert wie Devonta Smith. Und wenn du so natürlich sensationeller Receiver bist, der nun mal einfach ist, dann glaube ich auch nicht, dass es völlig unmöglich wäre, dem Jungen beispielsweise mal 10 Kilo draufzupacken mit der richtigen Ernährung und einem NFL, mit einem NFL-Strength-Coach. Und ich glaube nicht, dass der so viel seiner Explosivität dadurch auch einbüßen würde. Also Devonta Smith ist für mich zumindest ein Receiver, der risikobehaftet ist, weil er halt diesen Frame hat, dieses dünne, aber potenziell halt ein Top-Wide-Receiver in der NFL sein kann.
Ich habe noch mal eine Frage an euch, weil ich das jetzt ein paar Mal so ein bisschen durch die Bank gehört habe. Wie schätzt ihr es ein, ob und wie sehr man auf Wide Receiver in der ersten Runde vor allen Dingen in den Top Ten gehen muss? Also da war ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt exklusiv irgendwie teilweise zwischen, aber auch teilweise in den Zeilen mitbekommen habe, dass man sich ein Stück weit Zeit lassen kann, dass man vielleicht auch in der zweiten oder dritten Runde noch auf einen Wide Receiver geht, den man dann irgendwie ein, zwei Jahre entwickeln kann, bis der in der NFL angekommen ist. Also es ist jetzt... Das ist ja so ein bisschen blank reingefragt, weil wir dann am Ende des Tages haben wir ja jetzt, wenn wir Kyle Pitts dazu nehmen, haben wir ja 2, 3, 4 Wide Receiver, die auch durchaus jetzt gerade auf den Boards irgendwie Top 15 gehen.
Aber ist ja die Frage, was gibt der Draft auch her, gefühlt? Und du kannst ja immer nur irgendwie bewerten, was vorher passiert ist. Wir wissen alle nicht, wie sie sich in der NFL beweisen werden. Deswegen müssen wir bewerten, was sie im College gezeigt haben. Und da ist es nun mal gefühlt so dieses Jahr, dass es halt 5 Quarterbacks gibt, die früh weggehen und die hoch bewertet sind und die schon viel gezeigt haben im College. Und dann gibt es halt auch einige Receiver. Und die Defense zum Beispiel ist meiner Meinung nach dieses Jahr ein bisschen fragwürdiger. Wir haben sicherlich einige ganz gute Corners, aber eine Defensive Line ist jetzt zum Beispiel einfach gefühlt niemand, der sagt, das ist ein Top-10-Pick. Und dann ist am Schluss halt, draftest du nach Need und nimmst jemanden, der vielleicht in deinem eigenen Draftboard trotzdem weiter hinten steht, oder gehst du nach Best Player Available, was, glaube ich, eigentlich immer die schlauere Strategie ist. Und dann sind halt in diesem Jahr vermeintlich die Receiver vor anderen Positionen, die normalerweise früh weggehen, wie Edge Rusher.
Also ich glaube, wir haben eine unglaublich große Receiver-Klasse. Also ich glaube, da sind locker 10, 11 Receiver dabei, die einen Impact haben können. Ich bin völlig bei dir, Patrick. Receiver im ersten Jahr, da gibt es ganz, ganz wenige, die wirklich einen riesigen Impact haben, weil die, also ich glaube, die ist die Position, die sich am meisten College zu NFL dann nochmal unterscheidet, wo die Zeit brauchen, reinzukommen, wo sie wirklich lange braucht, um dann auch anzukommen, teilweise 2 Jahre, bis sie dann wirklich auf dem gleichen Niveau oder ihren Körper so einsetzen können, dass es funktioniert. Das ist die Position, und es gibt wirklich einen Bill Belichick, der eigentlich keine Wide Receiver draftet, sondern der holt sich welche, die in der NFL angekommen sind, weil er weiß, wie schwierig das ist. Hat jetzt wieder mit einem Wide Receiver vor 2 Jahren seine Schwierigkeiten gemacht und kriegt den nicht wirklich in der NFL an und weiß auch, wie schwierig das dann sein kann. Also ich glaube, da haben wir ein riesiges Problem und da haben wir eine Masse, und viele von denen, von diesen Top 10, 11, die alle was können, werden irgendwann Ende Erster, Anfang Zweiter gehen. Es gibt aber eben wirklich drei Standouts, die wir haben. Und ich glaube, Chase, Weddle und Smith werden früher gehen, weil die eben noch was mitbringen, wo man das Gefühl hat, da läuft was. Ich tue mich bei Smith auch super schwer, wenn man sich die Saison anguckt. Ist auch Alabama gewesen. Ich glaube, dass alle Zahlen, die man hat, dann auch mit dem Team zusammenhängen. Wenn der irgendwo anders bei BYU oder so gespielt hätte, in Oregon, ich glaube, der hätte nicht ansatzweise die Zahlen gehabt. Und dann hast du eben eine ganz andere Klasse an Cornerbacks und dann an Safeties, die in der NFL spielen, die so einem Spielertypen auch wehtun können und die am Ende da auch sorgen, dass der am Ende nicht ankommt oder deutlich mehr Competition für jeden Ball hat, und dann ist es interessant zu sehen, was da ist. Das ist wirklich am Ende eine Position, wo es unfassbar viele Busts gibt und wo am Ende ganz, ganz schwer einschätzt. Also die ganz großen Receiver, die wir haben, ob es ein Antonio Brown oder wer auch immer ist, die sind ja alle spät gedraftet worden. Von daher, genau, Metcalf, Hiro sagt das gerade, Metcalf, Debo Samuel, die können durchstarten, die können aber auch teilweise in der zweiten Runde weggehen und die landen dann noch bei anderen Teams. Es gibt in alle Richtungen da Sachen, die gut gehen. Ich finde Metcalf ein super gutes Beispiel, Remo, da kannst du wahrscheinlich noch mehr zu sagen. Der hat ein super limitierte Route Running. Also der ist kein Receiver, der vergleichbar ist mit die Andrew Hopkins oder so, weil der eben körperlich Vorteile hat, aber das ist eher gefühlt fast ein Tight End und nicht ein typischer Wide Receiver, der über seine Routen kommt, der das Spiel auseinanderzieht, der taktisch einsetzbar ist, sondern der hat einfach immer wieder Vorteile durch seine Größe.
Wobei, und seine da gibt es natürlich auch die absoluten Gegenbeispiele. Julio Jones beispielsweise hat genau das geliefert quasi, was man sich versprochen hat von ihm. Und auch letztes Jahr Justin Jefferson, First-Round-Wide-Receiver, der einen sofortigen Impact hatte und eine sensationelle Saison gespielt hat. Oder auch Brandon Ayuk, den viele vielleicht gar nicht gesehen haben, für den die 49ers nach vorne gedraftet sind. Der hat jetzt keine 1000-Yard-Saison gespielt, aber hatte einen sofortigen Impact. Von daher ist das immer so ein zweischneidiges Schwert und ich gebe dir recht, Wide-Receiver gibt es in der ersten Runde mehr Busts als auf anderen Positionen. Ich glaube, die einzige Position, wo es vielleicht noch mehr gibt, sind Quarterbacks. Aber du musst trotzdem, es gibt am Schluss, ist der Draft ja auch immer in gewisser Weise eine Lotterie. Du scoutest und scoutest und scoutest und am Schluss sind sich alle irgendwie doch einig beim Draftboard und dann nimmst du einen, der auf, an der Position und alle sagen, ja, war der richtige Pick und am Schluss bist du trotzdem der Arsch, weil es nicht funktioniert. Du kannst in die Leute so selten reingucken, deswegen ist es ja auch so spannend, weil es immer in gewisser Weise auch so ein bisschen ein Glücksspiel ist. Und da finde ich dann am Schluss schon okay, wenn die es gezeigt haben und die an sich erstmal alles mitbringen, um das auch in der NFL irgendwie zu bringen, an den Start zu bringen, dass die halt früher gehen als jetzt Edge Rusher. Das ist mein Lieblingsbeispiel dieses Jahr, weil die sonst tatsächlich auch teilweise an 1 oder an Top 5 eigentlich immer irgendwer weggeht. Und dieses Jahr hast du halt keinen Edge-Rusher, wo ich sage, ja, der hat erstens die Zahlen geliefert und zweitens hat er die Athletik, um in der NFL durchzuhalten. Es gibt dieses Jahr nur eins von beiden. Also es gibt die, wo du sagst, oh, das sind sensationelle Athleten, die Edge-Rusher, haben irgendwie keine Zahlen geliefert und andersrum. Also ja, deswegen Wide Receiver, die drei.
Und was?
Gucken wir uns an.
Und am Ende des Tages ist es ja so, also wenn man so auf die GMs guckt, dann ist die NFL, was du gerade sagst, Remo, ja so ein bisschen auch eine Cover-Your-Ass-Liga, ne? Also wenn du die Prospects irgendwie vernünftig scoutest und das kommt dann bei den entsprechenden Predictions raus, dann ist es der sicherere Pick, halt irgendwie nicht den gefühlten splashy Move zu machen, weil du dann am Ende des Tages halt auch irgendwie um deinen Job kämpfst als General Manager und dann nicht komplett daneben liegen willst und da vielleicht dann auf Nummer sicher gehst, das stimmt, ja. Aber haben wir sonst noch, also wir nehmen Pitts dazu, Chase, Waddle und Smith oder Smith und Waddle, wie auch immer, das sind so die dreieinhalb, vier, oder? Die definitiv dabei sind.
Ich glaube, bis Pick 15 auf jeden Fall. Und danach ist es, glaube ich, sowieso unglaublich schwer, weil es dann deutlich mehr um welche Needs hat ein Team. Das sind teilweise Teams, die schon sehr, sehr komplett sind, die dann einfach nur auf einzelnen Positionen was brauchen. Da einzuschätzen, was passiert und wer von den Receivern vielleicht bei irgendjemanden irgendwie wirklich angekommen ist, wo man eine Chemie hat, wo man glaubt, dass es irgendwo passen könnte, weil das genau den Need trifft. Das ist unglaublich schwer vorherzusagen. Ich glaube, in den Top 15, dass die vier die Kandidaten sind, irgendwie stattzufinden. Ja.
Ich wollte nur sagen, lass uns doch ein bisschen kurz mal über die anderen Positionen auch noch huschen. Wir sind schon wieder...
Gibt es noch andere?
Tagesschau ist schon wieder bald Geschichte. Deswegen vielleicht nur noch ganz kurz auf der...
Aber den ersten Pick nehmen, der kein Quarterback wird? Ich meine, das war nur ganz, ganz... Das war vorhin die Frage. Und ich glaube, du weißt, wo ich hin möchte. Ja. Offensive Tackle... Ich glaube, es wird kein Wide Receiver, wahrscheinlich auch nicht Pitts sein, sondern Penei Sewell, der als erster nicht Quarterback vom Board geht, aus meiner Sicht, oder?
An welcher Position denn dann, bitte?
Ja, genau, ist die Frage, was die
Falcons machen. Cincinnati Bengals sind es für mich. Also für mich sind es die Cincinnati Bengals und die fünf dann. Die können es sich nicht nochmal erlauben, ihre, und es ist ja auch am Ende dicht dran an einem Trevor Lawrence in irgendeiner Form, den Burrow weiter zu gefährden. Die brauchen einen gescheiten Offensive Tackle, der von Saison 1, von Spiel 1 deutlich mehr Sicherheit bietet. Und daher wird an 5 Penei Sewell gehen. Also der wird nicht weiter runterfallen.
Ich wäre auch schon kennt sauer als Bengals-Fan, wenn die keinen O-Liner nehmen würden. Wirklich, da wäre mir auch scheißegal, wie gehypt Pitts und Chase sind. Wenn die keinen O-Liner nehmen, würde ich auf die Straße gehen, glaube ich.
Also die haben ja einen Right Tackle haben sie mit Riley Reiff, wie er heißt, ich weiß immer nicht genau, wie man den ausspricht. Ja. Den haben sie ja gesigned in der Free Agency. Da ist ja schon ein bisschen was da. Aber für mich ist es auch definitiv Penny Sewell, der da hingeht, weil ich nämlich, das ist immer so, die beiden Picks sehe ich so ein bisschen zusammen. An 5 die Bengals, an 6 die Dolphins. Und die Dolphins nehmen für mich das, was die Bengals nehmen das, was die Bengals nicht schon genommen haben. So rum ist es. Also wenn die Penny Sewell nehmen, weil für Tua wäre es ja auch ganz toll, wenn irgendwie Sewell bei den Dolphins landen würde, für die Protection irgendwie, damit er ein bisschen mehr Ruhe da hat in der Pocket. Aber ich bin auch dabei, dass es irgendwie der Tackle oder der O-Liner geht zu den Bengals und dann können sich die Dolphins an 6 auf Right Receiver / halb Tight End austoben.
Ja. Aber ich finde, Penny Sewell hat so den Satz, den man sich wünscht auf der Position, he is massive and he moves fast. Das ist so ein bisschen die Beschreibung, die es einfach trifft. Und genau das ist es. Also in der Lage zu sein, mit einer wirklichen Körpermasse was aufzuhalten und gleichzeitig eben reagieren zu können, wenn da Gaps entstehen, wenn ein anderer wirklich gute Hände hat, dich wegdrückt, dann wieder noch zu reagieren zu können, um deinen Quarterback schützen zu können. Das ist genau das, was du da am Ende brauchst, um die Zeit zu geben und die Möglichkeit zu geben, dann Spiele zu entwickeln und das ist das Ideal und der wird, und wenn wir keine Edge Rusher haben, dann zumindest Offensive Tackle und ich als Chiefs-Fan weiß, wie wichtig die sind nach dem letzten Super Bowl, von daher ist es auf jeden Fall so, dass ich das total nachvollziehen kann und da müssen die Bengals massiv daran arbeiten.
Den einzigen Concern, den ich irgendwie in der Evaluation gelesen habe, war immer, dass er nur 20 Starts bisher hat. Also nicht ganz so viel Experience. Ansonsten war da alles immer durchweg positiv für den jungen Mann bewertet.
Ja. Ich glaube, da wurden auch jetzt mal Lücken gesucht bei ihm. Vor einigen Wochen hieß es noch, ist mit der beste Tackle oder O-Line-Prospect der letzten Jahre. Und dann sucht man halt immer wieder, wo könnte irgendwie ein kleiner Fehler sein. Glaube aber auch, dass also spätestens an 6 wird der gute Mann weg sein.
Genau, Left Tackle ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dann sozusagen die Blindside auch prinzipiell zu decken. Also das ist schon extrem wichtig und wird glaube ich, von Spieltag 1 spielen. Was seht ihr noch an Talent? Vielleicht können wir die ganze O-Line dann direkt nehmen. Was ist da aus eurer Sicht noch wirklich was erwähnenswert ist?
Ich glaube tatsächlich nur noch als wirklich, sagen wir, Top 15 Pick oder Top 10 Pick sogar vorstellen könnte, ist Rashawn Slater. Der auch wirklich innen und außen spielen kann, der einfach absoluter Athlet ist, ein absolutes Kraftpaket. Gegebenenfalls, also das ist so sein Fehler, ein Ticken zu klein. Und die Arme sind nicht lang genug für einen Tackle, gegebenenfalls. Aber mit dem hat man zumindest, schlechtestenfalls sollte man einen super Guard haben mit ihm.
Elijah Vera Tucker würde ich noch so ein bisschen mit reinwerfen, wo aber so ein bisschen die Height-Diskussion dabei ist, ob der die Länge mitbringt, um da irgendwie vernünftig zu performen. Ist aber bei den Sachen, die ich mir angeguckt habe, bei den Big Boards und Draft Orders, ist das auch so ein Top-15-Pick noch, Vera Tucker.
Genau, ich glaube, der hat einfach ein hohes Ceiling. Also da ist wirklich das Potenzial groß. Der muss auch wirklich an sich arbeiten. Da weiß man nicht, ob er vom ersten Game Day an wirklich eine Unterstützung wäre oder ob der noch eine halbe Saison oder eine Saison braucht, um dann wirklich auf der Position anzukommen. Dann aber, wenn er es schafft, wird dem Pro Bowl Potenzial zugesehen auf der Position. Also auch wirklich spannend zu sehen, wie der sich entwickelt. Aber ist auf jeden Fall der stärkste Guard und danach kommt auch nicht
so viel. Ich muss da mal irgendwie reingrätschen, weil wir jetzt gerade bei 5 und 6 waren und dann hatte ich die ganze Zeit immer nur 8 und 9 mit Panthers und Broncos wegen QB irgendwie auf dem Schirm. Aber an Position 7 sind auch noch die Lions am Start. Ne? Also weil ich dachte, so, wo gehen denn die ganzen Wide Receiver hin, die wir da jetzt haben? Also die 3 bis 4 oder 2,5 bis 3. Und die Lions bräuchten da ja auch ein bisschen was auf Wide Receiver, wo wir jetzt gerade einmal von 5 nach 6 und jetzt auf 7 kommen. Ja. Das wäre für mich irgendwie der Platz, wo dann entweder Smith, wenn nicht, oder Wall, wenn nicht, oder Chase, wenn nicht, bis dahin weg, auch noch ein Stück weit aufgeteilt werden.
Wobei die Lions auch ein Team sind, was meiner Meinung nach wunderbar nach Best Player Available draften soll, weil die können auch wirklich an jeder Position was gebrauchen.
Also brauchen auf jeden Fall irgendwen, der Kneecaps fressen kann. Ne? Also
das Ja, also ich finde es ganz spannend, weil vielleicht ist das der natürliche Wechsel dann von der Offense mal in die Defense rüber. Also ich finde, die könnten sich auch einen Linebacker holen. Also ein Micah Parsons, für mich der stärkste Linebacker im Markt, wäre jetzt auch bei den Lions gut aufgehoben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, der ist auch ein sauspannendes Prospekt, weil der halt so auch so dieser Überathlet ist, der wirklich so ein Playmaker, Überathlet, der aber auch letzte Saison nicht gespielt hat, aber halt alles mitbringt, Stärke, super schnell, hat auch die Stats gehabt 2019. Also das ist ein Typ, den du außen spielen lassen kannst. Ich glaube, den kannst du notfalls, kannst du aus ihm auch einen Middle Linebacker machen, wobei er, glaube ich, eher auf außen spielen sollte und gegebenenfalls auch mal einen Blitz einsetzen sollte. Aber der ist spannend, bei dem gibt es so ein bisschen Character Concerns. Deswegen bin ich da auch gespannt, welches Team wirklich sagt, ist mir egal, der Junge kann special sein, deswegen nehmen wir den, oder welches Team dann gegebenenfalls vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger ist.
Aber ich glaube, es ist am Ende ein Spieler, der körperlich von der Athletik unfassbares Talent hat und Potenzial hat, was wirklich weit hinausgeht, könnte vom athletischen Potenzial mit einer der stärksten Spieler im ganzen Draftpool dieses Jahr sein. Gleichzeitig, also man nennt das ja mal Maturity in den USA, dann was du als Personality benannt hast, also da wirklich die Frage, das ist auch wieder ein Bust-Kandidat. Also wenn der seinen Kopf nicht hinkriegt, wenn der dann noch irgendwie mit irgendwelchen merkwürdigen Sachen erwischt wird, dann ganz schnell auch jemand, der schnell wieder aus der NFL draußen ist. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die du hast. Aber dann an Position 9 oder an Position 7 oder wo auch immer ein unglaubliches Potenzial hat, einen Upside zu haben, den du normal nur in den Top 3, Top 4 kriegst, wenn du ihn denn in den Griff bekommst. Also das ist, glaube ich, die spannende Frage. Auch wieder für mich, welcher Coach kann das? Wer Coach traut einem das zu? In der Vergangenheit waren es immer die Patriots, wo man gesagt hat, schwierige Charaktere, bringt mal dahin. Bill kriegt die schon irgendwie im Griff. Das funktioniert auch nicht mehr so gut, aber ich glaube, der wird interessant sein, wie der sich entwickelt und ob wir mit dem noch mehr Schlagzeilen in der Zukunft haben. Also der erste typische NFL-Skandal in diesem
Draft. Aber wenn ich nochmal auf die Lions gucke, da sind Kenny Golladay weg und Marvin Jones. Ich glaube, dass wenn da noch einer von den Wide Receivern zur Verfügung steht, gehen die da eher auf Offensive Talent, würde ich sagen.
Ja, klar. Aber es ist, bei denen ist wirklich, also zumindest aus meiner Warte her, ist es kein One-Year-Rebuild und deswegen ist am Schluss ist da auch wirklich wurscht. Nimm den, der da oben steht, bei dir noch und zu haben ist. Ne?
Aber Micah Parsons, ganz spannend, der hat wirklich ein Jahr nur gespielt, ist direkt vor der Saison erst überhaupt auf die Linebacker-Position gekommen. Also da ist eben echt noch unfassbares Potenzial. Ich glaube, der hat noch nicht mal wirklich angefangen, die Position hundertprozentig so zu spielen. Und das ist dann wirklich ein rohes Talent, wo unfassbar viel möglich ist. Also das ist, glaube ich, schon ein Pick wert. Die Frage, ob er in den Top Ten landet, ist total berechtigt, aber kann wirklich ein spannender Spieler werden.
Aber vielleicht können wir die Defense auch ein bisschen zusammenfassen, weil, also man hat es ja schon durchgehört, irgendwie so ein bisschen, die Defense ist jetzt nicht so stacked wie in den letzten Jahren. Also da gibt's so TJ Watts, Miles Garrett und dergleichen fehlen so ein bisschen. Man hat noch mit Jeremiah Owusu-Koramoa, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen, der auch Linebacker gespielt hat bei Notre Dame. Auch so ein Typ, der halt so ein Allrounder ist. Irgendwie der gegebenenfalls vielleicht sogar Box-Safety, Strong-Safety spielen kann, Linebacker spielen kann. Wo es wieder so ein bisschen ist, man weiß nicht, wo man den Jungen genau einsetzen kann, aber der ist halt so athletisch, den kann man sich nicht entgehen lassen.
Er hat eben den Butkus Award für den Top Linebacker irgendwie gewonnen. Es war für mich so ein bisschen für einen Linebacker eigentlich zu geringes Gewicht vom Gefühl her erstmal, aber hat eben gerade von der Technik unglaublich performt, so wie ich es verstanden habe. Und damit ja schon jemand, der, wenn er intelligent ist, wenn er eben eine Explosivität hat durch das geringere Gewicht und dann wirklich Plays machen kann, unglaublich spannend. Also da gibt es einfach auf Linebacker-Positionen auch so viele unterschiedliche Body-Types, die da performen und funktionieren. Und dann die Frage nach, welche Armlänge die brauchen und was für Hände die brauchen und wie es aussieht. Also ich glaube auch da wieder wirklich Style des Teams. Also es gibt einfach Teams, die würden denen mit dem athletischen Voraussetzungen wahrscheinlich nicht nehmen, aber schon spannend, wo man da hingeht. Ich glaube, wenn wir weitergehen würden, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest, Patrick, wäre ich bei den Cornerbacks in der Defense, wo es nochmal so ein paar Rohdiamanten gibt, gerade schon von Holger Klarten im Chat angesprochen, Patrick Surtain als Cornerback, definitiv die Nummer 1, oder?
Also bei mir auch, ja. Gibt aber, glaube ich, auch bei den Cornerbacks ist es so, ist jetzt auch nicht, als wäre da Jalen Ramsey gefühlt, den auch alle gesagt haben vor dem Draft, oh, das ist ein Top-5-Pick, weil der halt so ein Special Talent auf Cornerback ist. Ich glaube, Patrick Surtain ist so die sicherste Bank und wird ziemlich sicher ein Top-15-Pick sein, nehme ich an, weil es halt auch viele Teams mit Need auf Cornerback gibt. Aber auch da fehlt dieses Jahr gefühlt zumindest vor dem Draft so das Special Talent oder was man jetzt zumindest sieht oder was erwartet wird, dass wir da ein Generational Talent irgendwie haben. Aber Patrick Surtain, ja, ist glaube ich, der sicherste Cornerback dieses Jahr und für jedes Team, was einen Cornerback braucht, da in den Top 15, müssen, glaube ich, ganz genau hingucken.
Deswegen. Also wäre, um das zu sagen, wäre an Platz 10, wir nehmen jetzt mal 8, 9 irgendwie Offensive nochmal raus wegen Panthers und Broncos, wäre dann irgendwie so ein Natural Fit für die Cowboys, die in der Defense quasi alles gebrauchen können. Und was bei Surtain die Frage ist, ob er wie penalty-driven der ist. Weil ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, dass er so ein bisschen, was war der Ton, so ein bisschen handsy wird. Wenn der Ball, kurz bevor der Ball ankommt, also was dann irgendwie am Ende des Tages zu Pass Interference Calls führen könnte, weil man da eben auch nicht genügend Video für hat. Aber aus den Cornerbacks derjenige, der dann natural irgendwie an Nummer 1 kommt. Der andere, den habe ich dann auch, ja, muss ich gestehen, nur im Zusammenhang mit den Cowboys an 10 auf dem Schirm, ist JC Horn, der noch mit da reinkommt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch nochmal habt, irgendwie. Der auch relativ schnell ist, relativ lang ist und auch irgendwie für die Cowboys mit in der Diskussion ist da an Platz 10.
Ich glaube, so ein bisschen Aqib Talib Charakter, so wie ich das mitbekommen habe und damit natürlich stark. Ich hätte sogar noch Caleb Farley auch gerade gesagt, einmal von der Lutz, der einfach super stark ist, aber Verletzungshistorie hatte, auch in der letzten Saison nicht gespielt hat, der aber, wenn man sich anguckt, eigentlich auch einer der Top oder der Top-Cornerback sein könnte und da auf einem Niveau spielt. Also ich glaube, da hat man die drei, die alle auf einem ähnlichen Niveau haben, aber wir haben jetzt keinen Standout, der unfassbar stark ist und der auf der Position direkt ein Starter von Tag 1 wäre. Also ich glaube, das ist ein bisschen die Problematik. Und wir haben bei Cornerback genau gleich wie bei den Wide Receivern die Gefahr und die Zeit, die brauchen, um an die Geschwindigkeit der NFL, an das Route Running der Wide Receiver auf dem Niveau ranzukommen, die brauchen einfach. Also da hast du selten Leute, die jetzt im ersten Moment direkt laufen, fallen daher oft auch irgendwie später in die erste Runde oder in die zweite Runde rein. Also ich glaube, Cornerbacks, da ist jetzt nichts ganz Großes dabei, aber es ist auch am Ende auch die Position, wo die Spieler sich einfach eigentlich erstmal entwickeln müssen und dann in Jahr 2 wirklich ankommen in der NFL.
Ja, ich glaube, also Caleb
Farley. Genau, den Edge Rush haben wir noch ausgelassen.
Ja, genau, noch ganz kurz zu Caleb Farley. Der war, glaube ich, auf vielen von, allein von der Statur und von dem, von seinem Bild und was er mitbringt, so hatten viele ihn an 1 gesehen. Und wegen den Verletzungen jetzt, sind vielleicht Patrick Surtain, vielleicht auch JC Horn da vorbeigezogen. Aber ich glaube, das sind so sind die drei, auf die man achten sollte, wenn man irgendwie für die Teams, die einen Cornerback-Need haben. Und bei den Edge-Rushern ist es jetzt tatsächlich so, das ist dieses Jahr, ich bin froh, dass die 49ers ziemlich sicher signalisiert haben, was sie machen und keinen Edge-Rusher holen, weil das ist für mich ein absolutes Lottospiel. Also ich habe so ein paar, die ich irgendwie mag, allein von dem, was sie mitbringen können und was für eine Upside sie haben. Aber dass man da so einen hat, wie jetzt beispielsweise auch Nick Bosa, wo man sagt, du musst es dir nur angucken, du siehst, dass der auch in der NFL Quarterbacks abräumen wird, dass der ein Disruptor ist, der fehlt mir komplett dieses Jahr.
Also bei Edge ist es so, also die drei, die ich mir angeguckt habe, wer irgendwie mit auf der Liste ein Stück weit für die Cowboys stehen könnte, ist Aziz Ojulari. Aber da steht dann, lese ich einfach mal vor aus Down, als Gegenargument erstens undersized und zweitens needs to expand his arsenal of pass rush moves. Bei Jalen Phillips ist es die Injury History und beim Nummer 3 Quitty Pay, den man jetzt auch ein paar Mal gehört hat, ist es genauso mit den Pass Rush Moves. Also es ist genauso wie bei Mac Jones, wo wir wissen, dass der nicht irgendwie die außerhalb der Pocket nicht ganz so viel Versatilität und Bewegung mitbringt. Also da ist bei allen dreien Top-Prospects auf Edge gibt es direkt ein Aber, was irgendwie nachweislich mit dabei ist. Also da bin ich bei dir, Remo, das ist so schade, wenn man dieses Jahr wirklich einen bräuchte. Also die Jets brauchen ja irgendwie naturgemäß schon seit 15, 20 Jahren einen, aber ich glaube auch in diesem Draft mit dem, was da an Kapital da ist, in den ersten 35 Picks, wird das kein Edge-Rusher.
Ja, genau. Ganz Micha Zöller hat gerade noch gefragt, Jason Ovey, wie seht ihr den? Den finde ich auch total spannend, weil der ist ein absoluter Freak of Nature ist. Aber ich glaube, der hat tatsächlich letztes Jahr einfach keinen Sack hatte.
Also, genau, einmal Zero Sacks, das war die eine Geschichte. Ist schon jemand, der Explosivität hat, dem fehlt aber noch super viel. Ich glaube, körperlich ist der noch nicht NFL-like und wenn er sich wirklich, wirklich gut entwickelt, so ein bisschen Jason Pierre-Paul-Niveau und Richtung, also schon auf jeden Fall etwas, was in die NFL gehört, aber auch super großes Entwicklungsbedarf noch, bis der ja, wirklich da also ist.
Wirklich, wenn du kein Sack im College hast, mit dieser Athletik, ist erstmal für mich ein riesen, riesen Red Flag, weil dann bist du zu 99% kein Day-One-Starter und Edge-Rusher in der NFL. Weil irgendwie
Produkte generieren. Was sagt jeder Talent-Evaluator? Jetzt geht ja auch um die Pressures, aber ich bin komplett bei dir. Aber wo Daniel sagt, irgendwie Jason Pierre-Paul könnte es irgendwie ein Natural Fit für die Giants sein an 11 oder 12. Ne, 11 ist es, glaube ich, ne? Also, weil, die brauchen ja irgendwie auch ein bisschen Defensive Talent.
11, genau.
Ja, ich glaube, ja, du hast es schon angesprochen, auch mein Freund Aziz Ojulari ist ein bisschen freiwillig, hat, finde ich, nicht so den Size für die NFL. Da hast du Jalen Phillips, der so einen geilen Pro-Day auch hatte und athletisch ohne Ende, der aber halt schwer verletzt war. Und dann hast du so ein bisschen mein Favorite noch von denen, Quitty Pay, der aber auch nicht geliefert hat, einfach was die Stats angeht. Und das, ja, also es können alle funktionieren. Ich glaube, keiner ist ein Year-One-Difference-Maker in der Line. Gibt es, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht. Und was nicht heißt, dass die nicht einer von denen oder auch mehrere von denen in den nächsten Jahren eine gute Rolle bei ihrem Team spielen können. Das kommt auch immer ein bisschen darauf an, in welches System sie reinkommen, welchen Coach sie an die Seite kriegen und wie sie sich dann entwickeln. Das sind alles Sachen, die wir überhaupt nicht beurteilen können. Und ich glaube auch, die Coaches und die Evaluator auch nur hoffen können, mehr oder weniger, dass sie sich so formen können, wie sie sich das vorstellen. Deswegen meiner Meinung nach, also vor allem was die D-Line angeht, dieses Jahr noch größeres Risiko ist, wenn man da jemanden ganz früh nimmt.
Genau, ich glaube, wir sind soweit relativ durch. Also es fehlt noch jemand für dich, Remo. Wir hatten darüber geredet, dass wir so jeder zumindest einen Pick-Sleeper versuchen wollen. Ich habe lustigerweise sogar drei bei mir auf der Liste, aber ich würde bei dir mal anfangen. Wen siehst du als ein Sleeper, der wirklich vielleicht eine große NFL-Karriere haben könnte?
Ich fand interessant, habe ich mir angeguckt, Terrace Marshall, der schon hinter Ja'Marr Chase in den Jahren sensationell gespielt hat, dann eine halbe Saison letztes Jahr ohne Ja'Marr Chase auch performt hat, jetzt beim Pro Day auch wieder Zeiten gelaufen ist, mit 1,93 und 90 Kilo, ist auch Gardemaß für einen Wide Receiver. Ich glaube, der kann am Schluss in die Ende der ersten Runde reinrutschen und kann theoretisch auch von Tag 1 an einen Impact haben und könnte für viele Teams, glaube ich, interessant sein, die vielleicht ihren Wunschkandidaten, der in den ersten 20 weg ist und man aber einen Receiver braucht und dann am Ende der ersten Runde irgendwie dran ist. Ein Spieler, den man auf jeden Fall meiner Meinung nach auf dem Schirm haben sollte.
Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, ich bin gerade nochmal durchgegangen. Ich glaube, wir haben noch nicht über Running Backs geredet. Kann das sein?
Das ist mein Sleeper. Das ist mein Sleeper. Den ich gerade jetzt gepickt habe, weil ich dachte, ihr kommt nicht mit Running Backs um die Ecke. Und zwar ist es Javonte Williams. Total physisch, tankt sich überall durch, hat aber gleichzeitig auch ein Auge, um Lücken zu finden. Und ich glaube, dass den schönsten Satz, den ich gelesen habe, bring your whole defensive team to bring this guy down. Auf der anderen Seite, deswegen Sleeper, hat er irgendwie in seiner College-Karriere kein wirkliches Breakthrough-Jahr gehabt. Also fliegt so ein bisschen unter dem Radar, ist, glaube ich, auch bei den Big Boards oder Draftboards irgendwie nur an 2 oder 3 bei den Running Backs, die ja sowieso erst irgendwie frühestens in der zweiten Hälfte erste Runde anfangen. Aber den habe ich rausgenommen, also Running Back von North Carolina, Javonte Williams. Ja, ich dachte, wir hätten so well-educated, wie wir die letzten Jahre sind, in der NFL, hätten wir einfach mitgenommen, dass Running Backs halt einfach Free-Agent-Signings sind. Und wenn man nicht gerade die Cowboys sind, kriegen die jetzt auch keine dicken Verträge mehr.
Ja, so hatte ich das auch so ein bisschen abgestempelt. Jetzt hat er auch MHE 2001 noch geschrieben, Harris mit 95 Ausrufezeichen. Klar, Najee Harris und Etienne sind Running Backs, die theoretisch auch in der ersten Runde gedraftet werden können. Aber allein Positional Value schließt sie, finde ich, so ein bisschen von den Stars des Drafts aus, weil Running Backs wirklich in den seltensten Fällen sich dafür qualifizieren noch irgendwie.
Genau, ich fange mal an mit meinen 3 Sleepern. Ich finde, wir müssen einmal zumindest den deutschen Star nehmen, Amon-Ra St. Brown, ähnlich schönen Namen wie EQ, aber hatte eine super Bomben 2019er Saison. Ich glaube, da hätte man ihn auch unter den Top 3, 4, 5 Wide Receivers sehen können. Die letzte Saison war dann nicht mehr so doll, hat zwar noch 7 Touchdowns gemacht, davon glaube ich 4 in einem Viertel, 9 College-Rekorder, glaube ich, ein bisschen eingestellt. Und hat dann aber sonst, glaube ich, insgesamt 470 Yards nur gehabt. Am Ende athletisch der stärkste 3 St. Brown-Brüder. Mal gucken, wo er hingehen wird. Ich glaube, das wird irgendwann zweite, wahrscheinlich eher sogar dritte Runde, also auf jeden Fall Second Day. Ich glaube trotzdem schön zu sehen, dass der in der NFL ankommt und spannend zu sehen, was der aus seinen körperlichen Themen macht. Wenn man dann nochmal in die Special Teams geht, das haben wir auch ein bisschen übersprungen. Jannon Camp, jemand, der es kann, der wirklich Pro Bowl Fähigkeiten hat. Ich glaube, die Special Teams darf man immer nicht unterschätzen, sind am Ende super wichtig. Zeigt sich immer wieder, dass da Entscheidungen für ganz viele Spiele gemacht wird. Also wirklich ein interessanter Typ, der einfach alle Special Teams spielen kann, normal Wide Receiver auch spielen könnte, interessant wird. Und dann ein Wide Receiver, der mir einfach aufgefallen ist in den Pro Days jetzt in letzter Zeit, Tutu Atwell. Hat glaube ich eine 4,26 gelaufen, unglaublicher Freak, weil der wiegt nur 190 Pounds, kann aber dreifache Körpergewicht im Squat und doppeltes Körpergewicht im Benchpress machen und läuft dann eben die 40 in 4,26. Also am Ende ein Typ wie DK Metcalf so ein bisschen und so einen Receiver irgendwann in der dritten, vierten, fünften Runde zu kriegen und da direkt so einen unfassbaren Superman zu haben, kann schon mal Spaß bringen.
Aber mit Gefühl, DK Metcalf mit gefühlt 100 Pfund weniger. Und ein paar Köpfe.
Korrekt. Und trotzdem drückt der was, also der Arm-Strength und Brust und so weiter, die unfassbar ist. Also das ist einfach auch so ein unfassbarer Athlet. Und am Ende mit der Geschwindigkeit kann ich mir schon vorstellen, dass der für einzelne Teams, also wir hatten die Diskussion ja mit Herrn Ross vor ein paar Jahren und wer da alles rumgelaufen ist. Ich glaube, so ein Special Talent kann man einsetzen und das kann eben für bestimmte Spielzüge unglaublich wichtig sein und unglaublich spannend sein, dann eben Big Plays zu machen. Und ich glaube, so einen Typen bei sich im Roster zu haben als Sleeper, der dann irgendwie reinkommen kann, finde ich wirklich spannend.
Also Punt Returner und irgendwie 3 Touchdowns, Punt Return Touchdowns irgendwie pro Saison. Ist aber ein Name, den kann man sich gut merken. Also wenn der jetzt nochmal auftaucht, Daniel, dann können wir den direkt mit dir wieder verlinken.
Tutu Atwell, genau.
Tutu.
Da kam noch der Hinweis eben gerade von Jörg Laurisch, Safety hatten wir nicht. Ich glaube, wir haben ein bisschen Cornerbacks drüber geredet. Safeties habe ich wirklich wenig auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ja, also da ist einfach super, super wenig. Keine Stars, die wir in irgendeiner Form sehen. Richie Grant ist, glaube ich, ein Name, den man irgendwie gehört hat schon mal. Trevon Merrick, aber die sehe ich alle nicht in der First Round. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass dass da für mich jetzt nicht wirklich
viel drin ist. Gegebenenfalls ist halt Coramoa wird gegebenenfalls in der NFL als Safety eingesetzt werden. Das ist glaube ich, der Einzige, der da wirklich vorne irgendwie rausgehen kann und der gegebenenfalls Safety spielen wird in der NFL.
Also den Trevon Merrick, den habe ich auch irgendwie als potenzieller 14. Pick bei den Chargers irgendwie mit drin, muss ich gestehen. Bin ich aber selber auch nicht drüber gestolpert, hatte ich nur gesehen, weil das irgendeine Empfehlung war für deren Secondary. Tiefer bin ich bei Safety auch nicht drin.
Na gut.
Genau, dann, ich glaube, Mike Wojtek ja. Nochmal ganz kurz gesagt, St. Brown, vierte Runde zu seinem Bruder. Ich glaube, das wäre eine schöne Geschichte. Packers, schön kalt, ich glaube es nicht, aber weil so viel Erfolg hatten sie mit EQ nicht. Ich glaube, dann pickt man eher andere Gene und guckt mal, dass man woanders was findet. Aber könnte natürlich in der vierten Runde alles passieren. Ein Kommentar noch, Corby87 Remo sieht mit Bart so cool aus. Der Hinweis für alle, die das hier hinterher im Podcast hören, dann zumindest mal das Video anzumachen und sich Remus Bart anzugucken. Das kann ich nur empfehlen. Sehen wir hier auch die ganze Zeit. Und dann von mir nochmal ganz kurz der Hinweis, wir haben gestern einen super spannenden Talk, machen wir jeden Sonntag, über die ELF gemacht. Der ist jetzt auch als Podcast verfügbar. Also jeder, der das jetzt hört und noch heute Abend nach weiteren Football-Wissen sucht, guckt mal nach Deutschland, haben mit den Frankfurt Galaxy geredet, mit GM und Head Coach. Die haben wirklich erzählt, wie die neue Power Party aussieht, was sie da in Frankfurt vorhaben, wie es der ELF insgesamt geht nach so ein paar Erschütterungen der letzten Woche. Wirklich spannend, kann ich nur empfehlen. Genau, gibt's immer auf Clubhouse und in den letzten paar Wochen schon dann auch als Verlängerung bei uns im Podcast auf allen Plattformen. Das wollte ich mal auf jeden Fall mitgeben.
Genau, und auch Augen aufhalten. Stolle wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall mocken. Der wird dann auch nochmal zu allen seinen Senf dazugeben. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal auch Kacheln zu besonderen Talents des Drafts. Also es dreht sich jetzt in den nächsten Wochen alles um den NFL-Draft. Und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wann gibt es jetzt bald noch die Footballerei-Oscars? Ich habe heute meinen Stimmzettel quasi bekommen.
Ja, ich auch.
Wir sind, glaube ich, alle Teil der Community. Man kann auch sagen, Patrick ist Zeremonienmeister hier. Also der ist der die Person, die den die Auslosung fast notarisch begleitet. Am Ende werden wir eine nette Live-Show haben. Ich darf die Umschläge hinterher vergeben und dann sehen wir Chris Rodriguez von Revolverheld und King Kutsche. Ich habe übrigens also wirklich gerüchteweise gehört, dass King Kutsche ein kurzes Comeback in der Richtung haben könnte. Also sind wir mal gespannt, vielleicht passiert da was.
Oh. Also ich bin derjenige, der
muss sich Rap Deutschland warm anziehen.
Ja. Ich hätte auch gedacht, es müssten eigentlich die Grammys sein und nicht die Oscars, aber trotzdem, also ich hab nur was gehört, musikalisch ist da, glaube ich, viel geboten und wird eine Show.
Ich freue mich. Aber dann lass uns doch sagen, nochmal an alle, frohe Ostern, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank euch beiden auch, dass ihr dabei wart, dass ihr euren Ostermontag hier geopfert habt. Und genau, ihr findet uns auf allen Kanälen, auf allen bekannten Kanälen, Twitch, Instagram, Twitter, immer Footballerei, Facebook natürlich auch noch. Genau, folgt uns da und dann seid ihr eigentlich immer auf dem Laufenden, was so alles
ja, um den
NFL-Draft angeht.
Nicht nur den Ostersonntag geopfert, sondern auch die ersten 10 Minuten des kleinen Nordderbys St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig. Für Hamburger ja nicht ganz, ganz unwichtig.
Ich weiß ja nicht, wie viele Screens du da nicht stehen hast, Daniel, aber definitiv einen zu wenig. So, jetzt, und ich sage auch nochmal danke, dass ich da sein durfte mit dem Diss nochmal.
So ist uns am liebsten.
Also, danke ciao. Euch und tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.